Ich begrüße euch zum ersten Backspin-Podcast, den wir hier in der Backspin-Redaktion uns überlegt haben. Mein Name ist Nico, ich bin hier heute nur Moderator, denn vor mir sitzen zwei Menschen, die mir schon einige schöne Stunden hier im Büro bereitet haben, wenn ich ihnen dabei zuhören dürfte, wie sie vom Hundertsten ins Tausendste gekommen sind. Das ist für mich der Grund von Podcast, deswegen habe ich heute den lieben Falk Schacht, hallo, zu uns ins Büro geladen.
Hallo Nico.
Und Dennis Kraus, ehemals Chefredakteur der Backspin, ist eh immer bei uns im Hause. Und damit ihr da draußen versteht, worum es geht, die beiden haben hier schon das ein oder andere Gespräch über Produzieren geführt, über Musik geführt, haben ja beide auch schon das ein oder andere Jahr Hip-Hop-Vergangenheit auf dem Rücken. Das war so interessant, dabei auch nur zuzuhören, dass wir uns gedacht haben, lass uns einen Podcast draus machen. Einen Grund haben wir. Falk ist jetzt unter die Labelmacher gegangen, richtig?
Absolut.
Ja, das Label heißt Catch the Beat und es gibt die erste Veröffentlichung.
Richtig. Ist ein Soundtrack für einen Skatefilm, Street Jazz heißt der. Ich habe diesen Film gesehen, fand den super. Und normalerweise ist das bei Skate-Videos und Filmen so, dass fertige Musik genommen wird. Also was weiß ich, Mobb Deep oder früher hat man Public Enemy gerne genommen und solche Sachen. Ich habe das gesehen, gehört und habe gedacht, Mensch, warum macht man nicht mal exklusive Musik dafür, das wirklich für diesen Film produziert ist. Und dann bringt man das auch richtig wie ein Soundtrack zu einem Kinofilm halt raus. Das war die Idee dahinter und das ist jetzt das erste Projekt, die erste Platte.
Wieso eigentlich ein Skateboard-Film? Sind das Leute aus Hamburg, die den gemacht haben oder wie?
Genau,
bist du dazu gekommen?
Ja, das ist das Label Top Dog. Ich kenne die Jungs und genau wie bei euch habe ich bei denen im Büro gesessen. Man unterhält sich einfach. Dann hieß es halt, hier, willst du mal gucken? Wir haben da was in New York gedreht und so. Und dann haben die mir das Rohmaterial gezeigt und es hat mich so geflasht und daraus ist das dann alles entstanden.
Wussten die schon vorher, dass sie so eine Art von Mucke dafür wollen? Weil so die Skateboard-Filme, die ich früher irgendwann in den frühen 90ern oder so gesehen habe, die hatten meistens so Punk-Soundtracks. Wenn ich da so an so alte H-Street-Videos oder Paul Peralta-Videos denke, erinnere ich mich immer eher an so Punk-Mucke.
Genau, aber das hat sich so Anfang der 90er langsam gedreht. Okay. Zur Mitte der 90er wurde das dann auch immer stärker, dass es halt eher Hip-Hop-Musik ist. Gibt es das New York-Skate-Video, woraus ja dieser Film Kids auch mit entstanden ist. Und was war nochmal deine Frage?
Ob die von vornherein wussten?
Ich war gestern etwas länger unterwegs, weißt du?
Das müssen wir vielleicht an der Stelle gleich mal ganz kurz dazu sagen. Orsons hatten gestern ein Konzert.
Ja, die waren in Hamburg das war ein bisschen länger. Ich war ein bisschen länger da draußen.
Hatten die von vornherein auf dem Plan, dass da eben jetzt so Instrumental-Hip-Hop-Beat-Zeug zugemacht wird? Weil wenn du sagst, sie haben das schon gedreht, hatten die schon eine Vorstellung von der Mucke oder hast du dich da dann quasi selber ins Spiel gebracht?
Das war so, dass der Regisseur ist auch gleichzeitig der Cutter und der Kameramann und der hat erstmal einfach gedreht, ja. Dann hatte der sein Video und dann hat er Musik drunter gepackt, die er geil findet und die er für passend befunden hat. Und das waren alles 90er Jahre Hip-Hop-Beats und Instrumentals. Also konkret, da war ein Mobb Deep Beat dabei, da war ein The Wooligans, diese erste Crew von Alchemist und diesem Schauspielersohn Khan heißt der, glaube ich. Der hat dann später in Ocean's 11 mitgespielt. Also die beiden waren eine Rap-Crew unter den Soul Assassins bei DJ Max und so. Damals Cypress Hill. Da war ein Track mit bei und dann hab ich das halt gesehen, hab gesagt, ey, ist okay, aber also es war jetzt auch nicht sofort beim ersten Mal, sondern ich habe das halt gesehen und da waren auch zwei, drei exklusive Stücke von Kinski, einem Hamburger Produzenten. Und dann habe ich die gefragt, ja, was macht ihr mit den exklusiven Stücken? Ja, nix. Ja, wieso macht ihr nicht zum Beispiel einen Soundtrack, einen digitalen Download oder sowas? Ja, nö, wir sind kein Label, wir machen Skatekleidung und wir machen Skatevideos, aber so. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe halt so ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, halt, Mensch, warum macht man das nicht exklusiv und genau diese Sache und habe dann halt mit denen geredet. Und vom Style her, also auf 90er Beats oder so, das zu liefern, ist ja überhaupt kein Problem. Bei dem Hooligans-Beats war, das war speziell ein Problem, weil der musste tatsächlich ersetzt werden. Der hatte eine bestimmte Energie und einen bestimmten Drive und Sound. Und da hat er sich so festgefressen, wie er das halt da schon hatte, dass er im Grunde einen 1:1 Ersatz wollte, einen Sound-alike. Und das passiert relativ häufig bei Filmen. Also ich beschäftige mich schon ein paar Jahre mit Soundtracks und der Erstellung von Soundtracks. Also wenn Komponisten Interviews darüber geben, wie sie mit dem Regisseur zusammenarbeiten und welche Probleme es bei der Erstellung von Soundtracks gibt. Und da wird von Komponisten häufig das Problem beschrieben, dass ein Regisseur im Schnitt sitzt und weil er einfach schon Musik braucht, um bestimmte Stimmungen zu kreieren, packt er halt fertige Stücke drunter. Und dann kann das sein, dass sich das für ihn in seinem Eindruck so sehr festfrisst, dass es ihm schwerfällt, ganz neue Musik darunter zu akzeptieren, weil durch Musik verändert sich ja automatisch ganz radikal die Stimmung eines Bildes. Das kann häufig dazu führen, dass Komponisten dazu gezwungen sind, das, was weiß ich, von einem Popstar oder was auch immer da drunter liegt, oder auch Klassik, kann ja auch sein, dass du dann Karajan-Symphonie drunter gelegt hast, dass du das dann Sound-alike-mäßig ersetzen musst, was dich natürlich in der Kreativität ein bisschen einschränkt, weil du ja nicht völlig frei arbeiten kannst. Und für diesen einen Track mussten wir ein Sound-alike machen. Das habe ich mit Kova gemacht. Ich habe ihm den gezeigt so und habe ihn gefragt, hier, kannst du was? Und er so, ey, überhaupt kein Problem. Ich habe in meiner, das war so eine Jazz-Bassline, so mit gezupften Akustikbass. Mhm. Und er hat so gesagt, ey, ich habe hunderte von solchen Bassline-Songs in meinen Schallplattensammlungen aus dem Jazz und ich kann ja auf jeden Fall so ein Ding produzieren. Innerhalb von 2 Tagen hatte ich diesen fertigen Beat mit ein paar Trompeten und Lärmgeräuschen. Und das, wenn man die beiden nebeneinander stellt, merkt man auch, ah, okay, die sind schon sehr ähnlich so.
Ja.
Ja, das sind so ist es halt entstanden. Also ich bin nicht gekommen und habe gesagt, wir müssen das jetzt so machen und das ist alles Kacke und ihr müsst meine Idee umsetzen, sondern es ist wirklich Schritt für Schritt langsam entstanden und ehrlich gesagt, es ist ja ein Zufall, ja. Ich sitze da halt im Büro, der zeigt mir das. Wenn er mir das nicht gezeigt hätte, dann würden wir hier nicht sitzen und reden, also.
Aber du hast doch wahrscheinlich schon vorher die Idee gehabt, das Label zu machen.
Ja, ich hatte die Idee schon 2 Jahre. Und habe immer, ehrlich gesagt, gedacht, wenn ich starte, muss ich mit irgendwas Besonderem starten. Weil einfach nur eine Schallplatte rausbringen, fand ich auch wieder langweilig. Ich wollte schon was Cooles machen, ich wusste aber nicht was.
Mit so einem Soundtrack legst du dich halt nicht fest, so wirklich, ne? Also so, du hast halt mehrere Künstler, nicht nur einen, der halt so verbunden wird mit dem ersten Release auf deinem Label.
Auch ein Vorteil, da hast du natürlich recht. Ich konnte mit einer Reihe von Künstlern zusammenarbeiten und das Ding starten, auch um mal schon zu zeigen, okay, welche Richtung und welche Vision. Es hatte egal von welcher Seite aus ich es am Ende betrachtet habe, hat das so einen Sinn gemacht und war so super, dass das dann plötzlich ganz für mich ganz klar war, okay, das wird meine erste Platte.
Du hast da einige Produzenten drauf, die man kennt. Die hast du denn alle angehauen? Hast du in den Film geschickt oder hatten die Beats und jetzt wurde nur geguckt, was passt oder wie ist da so eine Auswahl entstanden?
Es gab roh geschnittene Clips, nicht den ganzen Film, also so irgendwie 3 Minuten oder sowas. Und diese roh geschnittenen Clips habe ich einer Reihe von Produzenten zugeschickt und die sind auch sofort durchgedreht. Genauso wie ich, weil die Bilder halt so geil sind. Und die haben sofort gesagt, Alter, ich will dabei sein und alles ist cool. Und dann haben wir eben versucht, das in diesem traditionellen Soundtrack-Sinne zu machen. Das heißt, sie hatten ja Filmaufnahmen, das heißt, da hatten sie eine visuelle Inspiration. Sie hatten von mir eine Art Stichwortliste, also was brauchen wir? Wir brauchen Action, Jazzy, Düster, Polizei, Verfolgung, Spannung. Also sie hatten so Stichworte, anhand derer sie zum Beispiel hätten Samples raussuchen können oder wenn sie irgendwie in ihrem Archiv fertige Beats haben, die raussuchen können zu der passenden Stimmung. Also so ein bisschen wie bei Sound Library Platten.
Ja.
Wo ja hinten auch beschrieben ist, was ist dieses Musikstück, wofür, für welche Form von Reportage oder Film könnte ich dieses Musik, genau. Und so haben wir das auch probiert, das ist aber total gefloppt. Auf jeden Fall waren die Beats alle sehr chillig. Und dann habe ich mir das so angehört und habe so gesagt, nee. Und einmal eine der lustigsten Reaktionen, der Produzent ist auch nicht mehr auf dem Soundtrack vertreten. Aber seine Reaktion war, ey, wieso chillig? Du hast noch nie ein Skate-Video gesehen oder was? Doch, aber so chillige Musik ist nicht in Skate-Videos. Also das heißt, das hat nicht so funktioniert und dann habe ich diese Strategie oder so, wie man es macht, habe ich ad acta gelegt, habe denen gesagt, ey, bitte schickt mir einfach mal, was weiß ich, eine Reihe von Beats.
Ja.
Dexter war der krasseste, der hat mir einen Ordner mit 60 Beats geschickt.
60?
Ja, hier, such dir aus. Und dann habe ich mir da halt die 2 Beats ausgesucht, die da drauf sind. Bei den anderen war das dann, keine Ahnung, 5 bis 10.
Ja.
Dann habe ich mir da 3, 4 gepickt, die ich gut fand. Mit diesen Beats bin ich dann zum Regisseur gegangen und zum Ben Wessler von Top Dog. Wir haben uns zu dritt hingesetzt und an einem Tag halt geguckt, was passt stimmungstechnisch. Ein paar ruhigere Sachen, also zwei oder ja, zwei brauchten wir auch für das Ende, für den Abspann und so und für so eine Sequenz in der Mitte. Auch noch ein bisschen ruhigeres Stück, aber der Rest musste energievoll sein und so ist ja dann das Compiling, also das Tracklisting entstanden.
Wir können jetzt hier natürlich nicht den Film beschreiben, denn es ist am Ende nur eine Ansammlung, in Anführungsstrichen.
Nö, aber den können sich die Zuschauer ja auf Vimeo anschauen, einfach nach Street Jazz googeln in zwei Worten.
Richtig, ich will aber darauf hinaus, dass man in zwei, drei Sätzen ja vielleicht mal zusammenfassen kann, worum es geht.
Leute skaten in New York.
Ja.
Also, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, es ist wirklich Skateboardfahren in New York. Aber, und jetzt kommt eben vielleicht das etwas Besondere oder das Schöne, zusätzlich Schöne an dem Film, es ist einfach wirklich ganz wunderbar fotografiert. Der Gerrit, der das fotografiert hat, ist einfach, der hat einfach ein Auge. Der arbeitet auch nicht umsonst inzwischen in der Werbung und verdient ja auch seinen Lebensunterhalt damit, Filme zu machen. Und du kriegst halt einfach auch Aufnahmen und Zeitraffergeschichten von New York. Das sieht einfach geil aus. Das muss man echt sagen.
Und das war wirklich dann auch für dich so der Anstoß, den du gebraucht hast, um Label-Ideen mal zu konkretisieren? Oder war es dann auch die Energie, die da in dem besagten Bürogespräch entstanden ist?
Nee, wie gesagt, ich habe das gesehen und fand das einfach super. Und die hatten ja ihre Musik im Grunde darunter. Und eine zweite Problematik, die sie vielleicht noch hatten, ist ja einfach auch so eine rechte Thematik. Also das ist zum Beispiel gerade ganz hart aktuell bei Soundcloud. Die haben jetzt so einen neuen Algorithmus eingespielt. Der erkennt jetzt, vorher haben sie irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden oder eine Minute von den Files, die du hochgeladen hast, auf Soundcloud gescannt und geguckt, ob dort urheberrechtlich geschütztes Material bei ist. Das heißt, wenn du in den ersten 60 Sekunden deines Mixtapes da nichts hattest, hattest du Ruhe und dein Mix blieb oben. Die haben aber einen neuen Algorithmus, haben sich eingekauft und der scannt das ganze Material und seit ungefähr einer Woche gehen die ganze Zeit Mixtapes offline auf Soundcloud, also so richtig Todeszone für DJs und halt auch für Leute, die Mixtapes hören wollen. Das wäre halt ein Problem, wenn da Vimeo oder YouTube, weil YouTube macht das ja genauso. Viele Filme sind ja auch deshalb gesperrt, nicht weil jemand hingeht und einmal einen Knopf drückt, sondern weil einfach der Algorithmus erkennt, hallo, hier ist urheberrechtlich geschütztes Material verletzt. Und die Gefahr hätte ihnen auch gedroht, also der Clip wäre offline genommen. Und das passiert jetzt nicht, weil wir halt exklusives Material haben und da haben wir ja die Rechte dran.
Aber woher weiß denn das der Algorithmus eigentlich? Nur mal so aus Neugier gefragt. Habt ihr euch da angemeldet?
Nee, das ist so wie bei Shazam. Wenn du was Shazamst, was nicht da ist, dann ist es auch keine Verletzung.
Okay.
Also, ne, ist es teilweise krass, was Shazam alles erkennt. Ja. Wirklich sehr umfassend. Das ist ja auch so ein Algorithmus, weil der muss ja das gesamte Musikstück erfassen können oder eben in einer Algorithmusdatei vorliegen haben, um das erkennen zu können. Ja. Wenn es das nicht erkennt, dann ist ja automatisch auch nichts verletzt.
Ja.
Lustig wird es, wenn er es falsch erkennt. Ich glaube, das allererste Mal, als ich in meinem Leben Shazam benutzt habe, weiß ich nicht, 5 Jahre her oder so, habe ich Just to Get a Rap von Gangsta einfach mal ausprobiert und er hat mir gesagt, ja, das ist Jean-Jacques Perret, Eva. Ne, also das Original. Er hat mir das Sample genannt und nicht den Gangster-Track. Also das bei Sampling ist echt krass. Ich bin gerade in den Vorbereitungen für die Reissue meiner allerersten Schallplatte. Die habe ich 96 rausgebracht mit meiner Band Walking Industries. Ich muss auch an das Originalmaterial nochmal ran und suchte noch einige Originalquellen, die ich vor 20 Jahren aber nicht mehr, also ich hatte sie nicht mehr ganz drauf und habe die ganze Platte selber shazamt. Und habe tatsächlich zwei Samples nochmal rausgefunden, die ich nicht mehr auf der Pfanne hatte, was das denn war. Und
hat Shazam also seinen Dienst dazu geleistet?
Ja und nein. Also das ist das Krasse. Ich musste Passagen in meinem Track finden, wo der Sample alleine läuft, ohne Beats und Drums, die ich drüber gelegt hatte. Weil wenn die Drums reinkamen, hat er das nicht mehr erkannt. Aber, und das ist das Krasse, er brauchte nur 3 Töne von einer Trompete, mehr hatte ich auch gar nicht freigestellt. Und dann hat er mir gesagt, was das Original ist. Also Shazam ist schon richtig heftig. Also diese Algorithmen sind richtig krass.
Ja, jetzt kommen wir aber vom Thema ab, denn es
geht ja... Nö, das ist ja, wir wollten doch ins Tausendste. Das ist doch perfekt, Digi.
Und was passiert, wenn ihr da jetzt irgendwo gelistet seid und der Algorithmus erkennt hier, das ist aber Material von Catch a Beat, dann erkennen die das, weil er so getaggt ist und so oder was? Und dann bleibt es stehen?
Ja, dazu muss es ja erstmal angemeldet
sein. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wie erfasst Shazam? Ich nehme an, dass da jemand...
Ich meine jetzt auch Soundcloud.
Auf Soundcloud steht der Soundtrack nicht.
Ja, okay.
Nicht nur die DJs sind hart genervt von Soundcloud, halt auch Producer, also wenn du wirklich ein Sample hast oder so, ja. Oder wenn du jeden Typ, der irgendwas mit Musik zu tun hatte, hat, den ich kenne, hat einen Soundcloud-Account und macht da sein Ding. Und dann gibt es DJs, die halt Edits machen. Ich meine, dieser Edit-Sektor hat sich ja auch ziemlich krass weiterentwickelt. Es ist ja nicht mehr nur, dass du einfach das Arrangement umschneidest, sondern das sind ja wirklich richtig neue Produktionen hier. Jim Sharp aus England. Seine Edits sind ja so, dass er zum Beispiel den Original-Sample nimmt oder eben die 2-3, was weiß ich, nehmen wir mal The Light von Common. Das heißt, er nimmt den Original-Soul-Sample.
Bobby Caldwell.
Und dann lässt er aber Bobby
Caldwell
auch drüber singen und Common drüber rappen. Das heißt, okay. er macht eine erweiterte Version von The Light und eben dem Original von Bobby Caldwell. Und diesen Edit, der steht dann halt auf SoundCloud und natürlich, es sind erstmal alle Samplerechte verletzt, es ist Common verletzt,
Vocals, ja.
Es ist ein Clusterfuck von Scheiße, aber das Musikstück ist geil und Kunstfreiheit und Kreativität, bla bla bla, diese ganze Nummer.
Ja.
Aber jemand will seine Urheberrechte schützen, damit Geld verdienen und schwupp ist dieser Track weg und eben alle Mixtapes und alles. Und die Leute, die ich kenne, beschweren sich massiv über SoundCloud und sagen, okay, das ist die Todeszone für SoundCloud. Weil ganz ehrlich, wer nutzt denn SoundCloud aus welchen Gründen?
Eben.
So, das heißt, die einzigen, für die es kein Problem darstellt, sind halt Leute, die selber komponieren.
Dann müssen wir zu Mixcloud wechseln.
Aber da kann man nicht downloaden, ne?
Nee.
Bei Mixcloud, das ist ja auch geil, dass viele ihre Mixtapes auf SoundCloud auch zum Download immer freigegeben haben.
Ja, aber also ich glaube auch, dass es Mixcloud stärken wird oder alternative Plattformen. Also das ist auf jeden Fall jetzt ein Punkt, in den man reinstoßen kann.
Wem gehört SoundCloud?
Das ist so eine Berliner Firma, ne?
Aber ich dachte, die sind noch nicht aufgenommen von irgendeinem.
Wahrscheinlich haben sie es vor, damit sie es... Haben die sich kaufen lassen komplett?
Jein, also sie haben ja... die Plattenfirmen sind natürlich mitbeteiligt, also die... So wie bei den Streaming-Diensten auch, die haben prozentuale Anteile bekommen, damit die keine Faxen machen und nicht klagen und so. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist, glaube ich, aber Warner das Erste, die einen Deal gemacht haben, die mit den anderen verhandelt man, glaube ich.
Stimmt, das habe ich gelesen.
Und dann gibt es halt noch natürlich auch Investoren und die haben ja auch Kohle bekommen. Also.
Aber dann sitzen die ja mit ihren Servern und rechnen Deutschland SoundCloud. Ich glaube, Mixcloud ist nämlich ein amerikanisches Unternehmen.
Ja, wir können jetzt hier wild rumspekulieren, wie in einer Bar, aber wir sind ja jetzt über den Podcast sind wir ja öffentlich und können nur verifizierte Informationen verteilen.
Deswegen sage ich ja auch, ich glaube das.
Nee, ich glaube Mixcloud, ich meine, das sind Engländer und die behaupten ja von sich, ich kann es leider nicht weiter nachprüfen oder habe ich auch nicht, aber vielleicht könnte man es schon
behaupten. Du könntest das, du müsstest nur immer 2 Stunden Internetzugang haben.
Ja, da hast du recht, das hat mich nicht genug gereizt, weil Mixcloud erfüllt ja seinen Zweck für mich. Ich muss jetzt nicht wirklich wissen, ob die legal sind oder nicht. Die behaupten, sie sind legal, weil sie erkennen in jedem Track auch die Tracks, sie haben also auch einen Algorithmus und dann wird, sie sagen aber, dass sie dafür Abgaben zahlen. Also sowas wie GEMA nehme ich an.
So 0,00001 Cent.
Das Problem ist aber, dass sie...
Ist ja mir das scheißegal. Hauptsache, es ist rechtlich abgesichert, dass der User seinen Vorteil hat.
Aber eigentlich kann es gar nicht stimmen, weil der Punkt ist ja nicht nur, dass du dafür GEMA bezahlst, sondern du verletzt ja Verlagsrechte, weil du ja die Komposition...
Du veränderst die doch dadurch, dass du sie in einem Mix hast. Du bräuchtest eigentlich eine Erlaubnis.
Genau, du brauchst eigentlich eine Erlaubnis und musst fragen. Alter, hast du diesen krassen Artikel gelesen über... Oh, Ain't No Sunshine?
Bill Withers.
Bill Withers? Hast du den Artikel über Bill Withers gelesen? Überkrass.
Wo?
Ich meine, es ist im Rolling Stone gewesen, also online, was der heute macht. Und der ist so... Ich glaube, der ist 75 oder so und der ist so übergechillt in einer Villa in den Hollywood Hills.
Der verdient, hat also Geld verdient mit seiner Mucke, oder was?
Ey, übertrieben. Das ist ja genau das Ding. Also der war irgendwie, ich glaube, er war Bauarbeiter. Und er hat dann gesehen, wie Musiker Swag bei Frauen haben. Und er wollte dann auch, ja. Und dann hat er halt angefangen zu komponieren und hat er einen Deal gekriegt, hat sein erstes Album aufgenommen, wo gleich Ain't No Sunshine drauf ist. Und das so krass durch die Decke gegangen ist. Und er hat sein ganzes Leben lang nie, er wollte keinen Manager. Er wollte das alles selber machen, hat sich selbst darüber informiert, wie sind da die Zusammenhänge. Und deswegen hat er 100% von seinem Zeug.
Und der Just the Two of Us zum Beispiel und Lovely Day.
Genau.
Wird auch immer noch in der Werbung benutzt.
Genau, Lovely Day war aber 77, ich glaube, auf seinem zweiten oder dritten Album. Just the Two of Us ist ja mit Grover Washington Jr.
Das war, ist ja auch IS 81.
Genau, und da war er aber nur Feature und der Song war ein Fuck, war ein Fickfinger an sein Label, weil das ist nämlich auch so in dem Artikel drin, er hat sich mit seinem Label dann irgendwann gestritten und die interviewen auch den Typen von dem Label von damals, weil Bill Withers behauptet, dass er ihn erpresst hat, dass er die Platte nicht rausbringt.
Was, Sussex oder welches Label? Weil dieses Just As I Am und so und Still Bill, das ist glaube ich alles Sussex.
Er hat, sogar den Artikel, er hat sogar den Artikel schon aufgemacht
auf dem Rechner, er liest schon. Ich lese schon. It's just not true, Eichner says.
Genau, der Executive da, der Oberchief sagt, das stimmt gar nicht, ich habe den nie erpresst und so. Ich habe dem, im Grunde bestätigt er aber doch, was er ihm sagt. Weil
the reason he didn't record is because he didn't want to.
Genau, aber also ne, Bill Withers sagt, der hat mir gesagt, ich muss neue Musik machen, ich muss ein neues Album aufnehmen und der sonst bringt er es nicht raus und der Typ von der Plattenfirma sagt halt, das stimmt gar nicht. Ich habe ihm nur gesagt, könntest du nicht vielleicht, ja, also in diesen Einschränkungen und genau, er hat ihm gesagt, ey, du hast da keinen Hit drauf, kannst du nicht vielleicht mal ein Cover machen, vielleicht von Elvis? Ja, so und Bill Withers hat dann so sehr die Lust am Musikmachen verloren, dass er halt diesen einen Track mit Grover gemacht hat, mit Groover und eben den Fickfinger. Ich kann auch Hits produzieren, Arschlöcher. Und
stimmt, der ist auch auf einer Grover Washington Platte drauf, ne? Wine Light oder
genau, was? Genau. Mit diesem überhässlichen Cover. Aber das Krasse ist halt, er hat an allem die eigenen Rechte, an diesen drei Überhits.
Und dann hat er ja auch an Grandma's Hands die Rechte. Das ist No Diggity von Blackstreet.
Ja, genau.
Da hat er dann auch nochmal richtig abkassiert.
Und das ist halt das Krasse, er hat immer sein ganzes Leben selber kassiert und ich bin jetzt darauf gekommen, wegen diesem Freifragen, wenn du was machen möchtest, du musst, wenn du Ain't No Sunshine legal benutzen willst, und das ist ja auch tausendfach für Filme und Coverversionen, du musst zu 100% die Freigabe von Bill Withers haben.
Persönlich.
Persönlich. Das heißt, die sitzen, seine Frau sitzt den ganzen Tag dort und kriegt diese Anfragen rein, dann redet sie mit Bill.
Das ist aber groß, das ist geil.
Bill, komm mal. Und dann ist es in diesem Artikel so beschrieben, dass er da in Adiletten mit Jogginganzug durch seine Villa schlurft. Ja, und dann hört er sich das halt an. Hm, ja, okay, dafür machen wir eine Freigabe. Nein, für Gangster-Umfelder machen wir keine Freigabe. Also er hat natürlich immer noch seine klassischen moralischen Vorstellungen eines 75-Jährigen halt. Und er hatet die Grammys und findet die Musikszene schrecklich und so.
Krass.
Und er wird jetzt wahrscheinlich genau in einem Monat oder so, oder müsste jetzt sein, hier Rock'n'Roll Hall of Fame. Er wird aufgenommen.
Ist aber ganz schön spät, ne?
Ist spät, aber er wird halt aufgenommen und er... Natürlich gehst du da ja eigentlich hin, ja, und du zelebrierst deine Karriere und dein Leben und er so, ja, ich weiß noch nicht, ob ich da hingehe. Ich glaube, es interessiert mich nicht. Und ey, der Typ ist einfach, ich finde es so geil ignorant, er hat keine Fehler gemacht, er hat kein Geld abgegeben, er ist heute fucking Millionär. Ach so, und er ist auch immer noch Bauarbeiter, seine Tochter, seine Tochter hat er dann in der Studentenwohnung irgendwie eine Wand eingerissen und eine Tür da reingemacht und so. Er ist auch immer noch Handwerker, finde ich alles so geil.
Alles zu finden im Artikel 10 Things We Learned About, We Learned Spending 2 Days with Bill Withers. Auf rollingstone.com.
Ein Glanzstück des Musikjournalismus.
Ich merke schon, das kann eine schöne Aufgabe von mir sein, bei dem, worüber ihr hier redet, nebenbei hier mal die Recherche gleich aktuell zu machen, um mal nachzugucken und zu verstehen, worüber
ihr redet. Das ist ja wie bei Joyce, da gibt es auch so einen Social-Media-Typen.
Ja, ich bin der, hallo, ich sitze hier im Schneidersitz und habe einen Laptop auf dem
Schoß. Du könntest ja jetzt mal auf Twitter schreiben, habt ihr Fragen an, aber bitte nur Nerd-Fragen.
Komm, mache ich jetzt. Ich mache das jetzt mal genau nebenbei.
Hast du denn den Leuten, die jetzt da die Beats auf deinem Soundtrack gemacht haben, die Rechte dann auch nur zeitlich eingeräumt, weil du da dann sehr fair zu denen bist und so, wo wir gerade über Rechte geredet haben? Das sind ja jetzt auch so Fragen, über die musst du nachdenken.
Ja.
Und du bist doch eigentlich jemand, der immer sehr, sehr für Fairness.
Ja, ja. Ich bin so fair, dass wir, das sind alles...
Non-exclusive Deals?
Nein, nein, das ist alles, das sind alles Handschlag und mündlich... Ja, das sind ja, also in Hamburg machen Kaufmänner ja auch per Handschlag Deals ohne Probleme und so händle ich das auch mit denen.
Das gilt dann auch für Leute von außerhalb, die keine Hamburger sind, die haben da auch Vertrauen.
Wenn würde ich mit meinem Hamburger Rücken da hinfahren und das regulieren, das ist ja auch Hamburger Nonchalance. Nee, das, guck mal, ich kenne die Jungs so lange, es gibt da keine Probleme und keine Faxen. Und wenn es welche gäbe, dann einigt man sich oder man hasst sich, fertig. Also da gibt es nichts, wo man vor Gericht oder sonst was gehen muss.
Wieso eigentlich Instrumentals? Bei vielen anderen Skateboard-Videos sind dann da auch normale Songs einfach immer zu hören gewesen.
Absolut. Das ist im Speziellen natürlich, weil ich erstmal ein Instrumental-Label machen will. Mhm. So, ich kann mir auch vorstellen, Rapper zu machen, aber erstmal jetzt möchte ich in diesen Sektor rein, weil ich einfach Beats über alles liebe. So, das ist, war schon immer mein Hauptthema. Ja, Nico?
Du musst meinen einatmen, ist nur so für meine innerliche Vorbereitung.
Das ist nur dass Luft holen.
Dass ich die Situation abfange, in der ich reingehen kann, um dann die Frage
zu stellen. Vielleicht hat er auch Luft geholt, um dir einen Verse vorzutragen, der dann so auf eines der Instrumentals.
Ich würde ja ganz gerne meine erste, ich habe mit Kollega gerappt, mit Lars Unlimited, und ich möchte natürlich eines meiner Releases für dich dann
schon. In der Reihenfolge?
Nee, erst Lars Unlimited und dann Kollega. Alles zu sehen bei Backspin Yo. Und jetzt kannst du natürlich dann auch das Label sein, auf dem ich dann endlich auch meine Platte veröffentliche.
Hast du die Verses recorded? Gibt es die Tracks?
Ja, klar.
Ja, natürlich gibt es die.
Gibt ganze Sendungen drüber.
Wenn du möchtest, können wir eine 45 davon machen. Ja, eine Backspin 45.
Ja. Um Himmels Willen.
Was denn? Wieso lachst du denn? Weil es so gut gerappt ist?
Ja, damit stellst du alle anderen vor Probleme. Wie sollen sich denn künftig einige Rapper ihm gegenüber im Interview ausdrücken, wenn es um ihre Rap-Skills geht, wenn da seine Platte...
Wenn ich sie alle weggefickt habe.
Du könntest in jedes Interview deine eigene 45 mitbringen und sagen, hier.
Ja. Aber signiert, die schenkt er dann immer. Die bringt er mal mit, so wie Natwa, nur halt seine eigenen.
Wenn du ein Autogramm möchtest, sag nur, mach ich gerne für dich.
Wir können auch gerne ein Foto machen.
Na, warum flashen dich Instrumentals so sehr? Bist du es nicht leid irgendwann, wenn nichts Vocal-mäßiges kommt?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich muss zugeben, dass ich hatte schon mal eine Phase in meinem Leben, wo mich Raps genervt haben. Das ist auch gut 20 Jahre her. So, das war zur Hochzeit der Trip-Hop-Szene, und wo man dann so DJ Shadow und so für sich entdeckt hat. Und wo wir tatsächlich 12 Inches aus New York gekauft haben, einfach nur wegen dem Instrumental. Wir haben gar nicht den Rap... war uns egal. Der Beat war dope, dann haben wir die 12-Inch gekauft. Und die Phase habe ich im Augenblick ein bisschen wieder. Das heißt, ich muss nicht zwingend irgendwo einen Rapper hören. Ich brauche einfach nur geile Beats. Was nicht heißt, dass ich nicht Rap-Musik auch höre, aber im Augenblick einfach flasht mich der Beat alleine mehr. Und generell meine Liebe zur Musik ist eben über die Beats immer schon gewesen. Der Rapper ist für mich in einem übertragenen Sinne, ich meine, guck mal, wenn du als Kind anfängst, englischsprachige Musik zu hören, du sprichst kein Englisch. Yeah? Then you... It's not about the lyrics, it's about the...
Das N-Wort, fuck, police.
Nicht mal das.
All sowas, das waren die Schlüsselreize.
Das war als Teenager, ganz klar. Two Life Group, NWA, gerne wegen fuck you, motherfuck, ass down. Nee, Quatsch.
Face down, ass
up. Face down, ass up, so rum. Ganz klare Sache, aber natürlich... für mich war der Rapper im Grunde auch nur ein weiteres Instrument. Ob da noch ein Trompeter ist oder ein Rapper, es ist einfach... Und da geht es ja auch um Rhythmus, um Flow, also das Gefühl. Und ich meine, guck mal, das ist ja auch so ein Punkt. Die Rolle des Produzenten ist ja auch wahnsinnig unterschätzt. Der Star...
Das ist auch so, dieses Gelaber kann ich nicht mehr hören.
Naja, aber warte mal.
Die Produzenten hier...
Das hast du doch selber letztens in so einem Ding geschrieben.
Ja, weil es mir da um die Bezahlung geht.
Aber das hängt ja mit dem anderen zusammen.
Sorry, aber das bedingt sich.
Findet ihr?
Natürlich, schlechte Bezahlung gleich schlechte Wertschätzung. Frag doch mal, warum DJs heute 50 Euro für einen Abend kriegen und einen ganzen Laden bespaßen.
Weil sie sogar bereit wären, für Ome aufzulegen, um auf dem Flyer zu stehen.
Das ist ein Problem. Du kriegst immer das,
weil wofür sie keinen
du...
Haben.
Ja, Moment, aber das ist das, wo... Ja, eben.
Weil vielleicht sind sie aber auch einfach nicht mehr wert.
Nein, ein anderer ist bereit, den Scheißjob für lau zu machen. Das ist das verdammte Problem.
Und das gleiche Problem haben auch die Produzenten, um wieder die Brücke in diese Richtung zu schlagen.
Ja, natürlich. Ja, aber noch mal kurz zurück.
Hey, du weißt selber, es gibt genügend Rap-Künstler, die auch recht erfolgreiche, sagen wir zumindest irgendwie Top 10, Top 20 Alben gemacht haben, die dann auf einem Album 16 verschiedene Produzenten haben und auch gesagt haben, freudigerweise, dass sie mit ganz vielen jungen, neuen Leuten zusammenarbeiten, was im zweiten Satz ja bedeutet, dass 90% davon kein Geld gekriegt haben, sondern nur den Credit und die
Genau. Geben. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal über die Rolle reden, dann hast du den Rapper, der steht vorne, der ist der Star. Mhm. Ja, mit dem wollen Leute Selfies machen. Und der Produzent ist im Grunde wie der Schlagzeuger einer Band, der sitzt hinten, der kriegt keine Frauen ab, den kennt keiner, den interessiert keiner. So, jetzt kommt der Punkt aber, ohne den Typen, der die Mucke abliefert, ist der Rapper eigentlich nicht mehr viel wert. Das ist das Problem.
Dann könnt ihr natürlich den DJ dahinstellen, der dann Backspins mit The Breaks macht.
Selbst dann brauchst du ja DJ, den ja. Break und der DJ in der Sekunde konstruiert ja auch wieder Musik. Der Punkt dabei ist einfach nur, die eine Instrumental-Beat-Szene funktioniert ja. Da gibt es einen Markt, da gibt es Schallplatten, das läuft. Aber eine Rap-A-Cappella-Szene, wo Rapper
ja, bin ich voll dabei.
Rap-A-Cappella-Platten veröffentlichen und dann auch davon ein paar hundert Stück verkaufen, das ist eben der Punkt, das ist so krass.
Das würde ich übrigens einigen deutschen Rappern empfehlen, bei denen die Mucke voll egal ist. Die würden auch wunderbar ohne Beats funktionieren, weil alle eh nur so, das wie so Deutsch-Leistungskurs-mäßig beurteilen, so wie viele Reime, um wie viele Ecken gedacht, wie viele Silben hat der Reim, wie viel das mit der Mucke zu tun hat. Frage mich oft, das ist so ein bisschen so, wie früher immer bei den B-Boys geschimpft wurde, dass das eher schon Bodentoren oder irgendwie sowas ja. war und aber gar nicht mehr zur Musik getanzt wurde. Ja. So rappen finde ich auch einige heute gar nicht mehr so richtig zur Mucke, sondern so vollführen einfach so ihre Wortgewalt.
Ich plädiere weißt du? Ja sowieso dafür, dass jeder Rapper alle seine A-Cappellas veröffentlicht, damit es mehr Remixe gibt, die Remix-Kultur gepusht wird.
Und das wird überhaupt nicht gemacht, ne?
Wenig.
Jedes Scheiß-Album hat immer jeden Beat, aber nicht die
A-Cappella. Es gibt diesen krassen Dr. Bootleg-Typen, der, ja. und das finde ich, das ist das zusätzlich Beeindruckende zu dem, was er da kreiert, weil er macht wirklich so extrem gute, wie immer du das nennen willst, Mashups, Re-Edits, was auch immer. Das ist so krass, aber das Krasse ist,
kennst dass du den? Er, weißt du, wer das ist?
Ich habe den Typen angeschrieben, er hat leider noch nicht geantwortet. Also ich kenne ihn nicht persönlich.
Ich glaube, wir kennen
ihn. Du kennst ihn persönlich?
Nein, ich wollte jetzt nur sagen, ich habe Sachen von dem gehört und fand das ganz cool.
Du kennst ihn persönlich? Hast du eine Telefonnummer?
Nee, ich glaube nicht.
Ruf mal an, lass mal dazu schalten hier.
Wir schalten ihn mal dazu hier.
Auf jeden Fall, der Typ hat ein unglaublich gutes Händchen. Er hat diesen, ich glaube, das ist Assad auf Anna von Freundeskreis und es passt so krass perfekt. Aber er hat halt Stücke, wo ich mich frage, Moment mal, ich glaube, da gibt es gar keinen A Cappella von.
Das ja, darüber habe ich mich bei ein, zwei Sachen auch schon gewundert. Was er denn heißt, er muss da hinterher gewesen sein.
Entweder ist er da hinterher oder natürlich macht die Software auch ihren Sprung und vielleicht gibt es was über Phasenverschiebung oder so. Dass er sich selbst seine A Cappellas kreiert hat. Kennst du diese Michael Jackson A Cappella-Platte? Das ist so ein DJ-Tool-Bootleg.
Nee, ich habe davon nur gehört, ich habe das aber nie gehört. Genauso, wir haben auch schon oft über dieses
Phasen. Willst du eine kaufen?
auch auf Catch a Beat oder was?
Nee, Exclusive? Aber ich hab mal 3 Stück gekauft davon.
Echt?
Ja.
Und das ist alles mit Phasenauslöschung gemacht
worden? Nicht alles. Es gibt tatsächlich echte A Cappellas.
Weil da soll es doch ganz kurz, da gab es doch diese Problematik, dass das Instrumental gewisser, so von Michael Jackson gibt es ja auch 12 Inches und bei Billie Jean zum Beispiel ist ein Instrumental drauf. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das Beispiel war, aber dass die Instrumentals anders sind als die Vocal-Version und deshalb dieses Phasenauslöschungsding gar nicht richtig funktioniert hat.
Ja, das ist ja der Punkt. Also du kannst es mit viel händischer Arbeit dahinschieben, aber du kriegst es halt nicht 1000%ig hin. Und auf diesem Michael Jackson A Cappella 12 Inch ist das so, dass du, also das ist ein Album, sind irgendwie, keine Ahnung, 12 oder 14 Tracks drauf, also eben die A Cappellas.
Ja.
Und bei einigen hörst du einfach im Hintergrund noch Klangartefakte. Und ja. es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe, glaube ich, mal vor 20 Jahren mit so einer Software mir die Mucke aus so einem Blues-Track von John Lee Hooker rausgerechnet. Und du hast schon irgendwie gehört, dass die Stimme manipuliert ist. Es hätte aber auch sein können, dass du einfach nur einen Chorus draufgelegt hast.
Als Effekt den
Chorus. Ja, auf die Stimme. Und das war gut genug zum Benutzen. Und dieses Programm muss ja auch irgendwie wahrscheinlich mit Phasenauslöschungen gearbeitet haben. Aber eben als Software.
Ja.
Aber du kannst es auch händisch malen. Ich habe das mal selber ausprobiert. Ich habe das mit 1-2, war ich im Urlaub, mir war langweilig.
Im Urlaub. So, heute, Schatz, machen wir mal Phasen auslöschen.
Ja,
in Lektion 1.
Du warst mit 1-2 im Urlaub und dir war langweilig.
Und mir war langweilig, genau. Ich war im Urlaub in Dänemark, habe da gechillt und der Fernseher ging nicht. Und dann habe ich da alleine gesessen mit meinem Laptop und mir war langweilig. Und ich hatte,
wo waren 1-2?
Ich hatte 1-2 waren in meinem Laptop in einer MP3-Datei und ich hab vorher einen Artikel über Phasenauslöschungen gelesen und habe dann einfach mal selbst Hand angelegt und experimentiert und mir ist es tatsächlich gelungen, seinen A Cappella, also seinen Vocal auszuschneiden. Snare, Bass, Drum, Sample waren alles weg. Und in dem Rahmen der Phasenauslöschung habe ich auch etwas für mich sehr Interessantes entdeckt, nämlich immer dieser legendäre Ruf der MPC und der SP, dass die ja so einen eigenen Groove hätten und dass das alles so krass ist und so in Bewegung. Sorry, aber das ist Käse. Das stimmt nicht.
Wieso Lin-Shuffle beim MPC?
Ja, Shuffle, das ist ja nochmal was anderes, aber wir reden ja über festgesetzt.
Das generelle Timing einfach der Pattern, die man da reingehackt hat, dass die anders laufen, oder?
Du musst ja mal ehrlich sein, wenn du dich mit Produzenten unterhältst und sie sagen dir, dass da dieser legendäre, dass da das dieser Timing. Swing drin ist, der ja. so krass ist und so. Dann klingt das für mich immer so, als wäre das völlig flüssig und wirklich nicht nachahmbar auf einem Rechner. Weil da wird ja auch immer gesagt, ja, im Laptop gemachte Beats, da hört man, dass die nicht in der SP sind, weil in der SP ist dieser Swing. Das ist Käse, das ist alles, das sind mathematische Raster.
Ja, natürlich.
Ja, eben, aber diese Leute reden so und tun so, als wäre der Swing besser in der SP als im Rechner.
Ja, aber das sind das nicht auch so Prä-Internet-Mythen? Ja,
rückwärtsgewandte Nostalgiker, aber nee, die in den 90ern eh alles besser.
Nein, rückwärtsgewandt überhaupt nicht, weil die Geschichte. Mir hat mal jemand, ich will jetzt nicht den Namen, ein Hamburger Produzent hat mir mal erzählt, er hätte ein Arrangement, was er im MPC gemacht hat, laufen lassen und parallel dazu, wahrscheinlich sogar synchronisiert, das gleiche vom Rechner abgespielt. Und theoretisch müsste er dann nach 5 Minuten es immer noch absolut synchron sein, war es aber nicht.
Das ist aber auch Quatsch.
Also das kann ja auch durch MIDI oder sonstiges passiert sein, das ist da nicht.
Guck mal, das ist natürlich Quatsch, weil die ja nicht, du hast immer minimalste Latenzen, die das irgendwann auseinanderlaufen lassen. Das ist einfach, wenn du es nicht zusammen geslaved hast, beide, also nicht synchronisiert hast, dann laufen die auseinander, ist logisch. Aber es ist so minimal, dass du es eigentlich nicht hören würdest. Also das heißt, der Swing, wenn du das nicht gleichzeitig abspielst, sondern du hörst Version A und Version B, dann wirst du keinen Unterschied hören. Und die tun immer so, als würde man einen Unterschied hören. Und in der SP wäre das halt so viel geiler als... Und dass es diese Verschiebungen von Samples gibt, das hast du in der SP wie im Rechner, nämlich dass die Startpunkte nicht immer 1000%ig genau sind, aber es ist so minimal.
Vor allem kannst du mit der SP auch gar nicht so derbe genau schneiden.
Natürlich nicht. Also kannst du schon, aber...
Ja. Also bei meiner kannst du, glaube ich, inzwischen nur noch so in 200er Schritten nach dem Komma oder so kannst du schneiden. Also manchmal erlebe ich schon so bei einem Hi-Hat oder irgendwas, dass ich es nicht haargenau da angeschnitten kriege, wo ich es haben will.
Das kann ja auch sein, das weiß ich jetzt nicht, weil ich mit einer MPC, keine Ahnung, das letzte Mal vor 10 Jahren...
Bei meiner SP, da musst du ja so schieben. Das ist ja, ich glaube, bei einer MPC kannst du wesentlich genauer schneiden als mit einer SP.
Weißt du, ob der immer in den Nullpunkt geht oder ist es so, dass er das anfadet im Grunde? Weil wenn du nicht in den Nullpunkt schneiden würdest, hättest du ja am Anfang eigentlich einen digitalen Knackser.
Weiß ich nicht, wie das da funktioniert, keine Ahnung.
Hast du dieses SP-Buch gelesen eigentlich?
Was, das Handbuch davon?
So, ja, irgendwie so Private Press-mäßig.
So, nö, ich habe die Bedienungsanleitung. So what? Zweimal.
Nein, Mann, dieses Buch von dem Typen müsste auch vor 2-3 Jahren rauskommen, in Schwarz.
Ach so, ja, nee, habe ich nicht gelesen. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich kann, der Reiz irgendwie das zu lesen, ist der kommt bei mir nicht richtig an.
Wie finde, also es ist ja echt so ein Hype auch immer noch bestehend über die SP und es gibt da irgendwie so eine ganze Szene von Leuten, die sich das halt dann kaufen jetzt und dann machen die alles in der SP, den gesamten Beat und feiern das zu Tode ab.
Der benervt tödend.
Ja, wie findest du das?
Also ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Also so der Spaß ist natürlich schon groß, wenn du irgendein Sample hast, so du spielst es eine Oktave höher von deinem Sampler oder aus dem Rechner oder sowas ab, samplest das dann mit der SP, pitchst es da wieder runter, damit da dieser grobkörnige Sound kommt und so. Das klingt schon geil. Manchmal, also so bei so einem Rhodes-Sample zum Beispiel, würde ich es sogar auch, oder habe ich es auch schon mal gemacht und habe mich gefreut hinterher so.
Du hast noch eine SP, ne?
Ja. Aber ich würde das nicht bei allem machen, weil dieser Sound ist so, also für das, was ich gerne tue, nicht immer überall erforderlich. Und ich kann auch so, das ist auch wieder, das ist so Accessoire-mäßig, weißt du? So, du hast das da, irgendjemand hat erzählt, ja, hier der große Lo-Fi-Sound, bla bla bla. Und dann machen die das da zu Hause und freuen sich, aber es geht denen nur darum, dass sie es gemacht haben und nicht, ob das jetzt total sinnvoll für ihren Song ist. Würde ich vielen unterstellen. Es sei denn, sie feiern halt einfach so ein 1994 oder 93 New York Beat da durch und wollen es halt genauso haben. Aber das finde ich uninteressant.
Mein Problem ist ja tatsächlich, ich habe den Eindruck, dass das halt natürlich das Zelebrieren einer Tradition und Nostalgie ist. Das verstehe ich auch. Und dass man sich deshalb das Ding kauft, um halt diesen New York-Flavor zu kriegen. Aber, und das ist nämlich mein Problem, in New York ist ja, weiß ich nicht, mit Sicherheit 90% haben die Drums aus der SP gezogen und der Sample kam dann aus dem AKS 950 oder sowas und klang sauber und war nicht so hart geschreddert. Und die machen halt alles in der SP. Dadurch ist jeder Sample geschreddert und eben...
Das kam ja drauf an, so sehr schreddert die gar nicht. Wenn du da drin das nicht verpitcht, dann schreddert sie kaum.
Ja, aber dann hast du natürlich auch nur die begrenzte Samplezeit und kannst an deine Grenzen kommen, aber...
Ey, du kannst... Also, wie viel die SP 1200, ne? Wie viel... Ich habe 12 Turbo. Meine hat, glaube ich, nur, was weiß ich...
5.
Weniger vielleicht.
Ich hatte die Turbo auch mal, die hat 5. Ja, wenn du die erweiterte Version hast. Sonst hast du, glaube ich, ist 2,5.
Irgendwie so, also keine Ahnung. Auf jeden Fall...
Eben, die reicht
halt nur samplest, wenn du samplest, selbst wenn du die Dinger pitchst und so, das ist doch für den Arsch.
Hast du
außerdem müsste ich ja dann, wenn ich hinterher irgendwie noch tonal da irgendwie was mit anfangen können möchte, müsste ich mir ja vorher überlegen, wenn ich was von Platte sample, was weiß ich, und ich spiele das auf 45 Rounds per Minute ab und pitch es meinetwegen auf minus 8 dann nochmal runter oder irgendwas, dann müsste das ja eine echte Tonlage sein, weil du kannst ja eine SP, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nur in Ganztonschritten runterpitchen. Richtig. Und dann hängst du da am Ende und alles, was du denn da irgendwie schief zubauen willst, ey, da kriegst du ja die völlige Krise.
Ich glaube, der Trick ist, dass man nicht auf 45 plus 8, sondern ich glaube irgendwas 5,5 oder so, das hochpitcht, weil dann hast du wieder einen geraden Ton.
Da okay, das weiß ich halt nicht. Das müsste man dann erstmal rausfinden.
Ich glaube, in dem Buch, also online wird es auf jeden Fall auch sein, aber in dem Buch hast du, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch so eine Pitch-Skala, wo halt feste Tonschritte eingetragen
werden. Setz aber voraus, dass niemand jemals oder auch du selbst nie den MK mal aufgemacht hat, wenn du einen MK benutzt und das Pitch verstellt hast. Das kannst du ja auch machen, damit es mehr...
Du meinst...
Du kannst den Regler der minus 8 plus 8, den kannst du ja verstärken.
Das sind meine Lieblingsgigs in meinem Leben gewesen, wenn du in der Diskothek aufgelegt hast, wo Techno-DJs am Start sind, die den Pitch manipuliert haben und du plötzlich so... Nichts ging mehr. Du konntest, weil ein Zentimeter bewegt, warst du schon plötzlich so 10 BPM schneller.
Ja,
und du
konntest
nicht vernünftig mischen.
Gut, aber ich meine, angenommen, irgendjemand hat das tatsächlich rausgefunden und so, ist ja großartig, dann wäre das, was ich eben gesagt habe, ja durch mal schnell irgendwo was nachlesen und überprüfen, schnell auszuhebeln. Aber ich finde, so Beats nur mit einer SP, jetzt in meinem Fall mit 2,5 Sekunden Samplezeit oder so, selbst wenn du die Platten viel zu schnell abspielst und dann in der SP runterpitcht und so weiter, weiß ich nicht, irgendwie, also...
Was ich auf der einen Seite bescheuert, auf der anderen Seite kulturell gesehen irgendwie wieder auch interessant finde, ist, wenn du, ich habe mir dieses Buch halt durchgelesen und da sind natürlich Leute interviewt, die die SP klassisch in den 90ern benutzt haben.
Ja.
Sie haben nicht alle gekriegt, aber ein paar. Aber sie haben auch ganz viele Leute gefeatured, die jetzt erst SP-Beats machen. Alles Leute, die ich nicht kannte.
Mhm.
Und ich habe mir von diesen Leuten dann mal Beats angehört.
Kann man auch auf YouTube, gibt so, wenn du das da eingibst als Schlagwort, findest du 1000 Leute, die ihre SP da zeigen und damit dann so und die Beats sind stellenweise so beschissen, Alter.
Da ist ein krasser Typ, den fand ich so interessant, dass ich ein bisschen recherchiert habe. Er ist Tonmann bei einem Fernsehsender in Las Vegas. Er hat eine customized weiße SP 1200 und er bedient sie nur mit weißen Handschuhen. Und dann gibt es halt diese Videos, so aus Ego-Perspektive geschossen, wie er an seiner weißen SP mit weißen Handschuhen seine Beats baut.
Ja.
Und er macht manchmal nur SP-Beats und manchmal in Kombo mit S950. Und das zusätzlich Schöne ist, er wohnt in Las Vegas in einem hohen Gebäude. In dem Wohnzimmer, in dem er das produziert, hat er eine Gesamtglasfront.
Mhm.
Und dann kannst du halt... im Hintergrund die Berglandschaft von Nevada sehen.
Ja.
Und davor macht er halt seine Beats so richtig.
Und klingen die so richtig schön.
Urban. Ja, einige wüstlich, ja. Einige Beats sind richtig dope, andere sind nicht so meine, aber mal davon ab von dem Typen jetzt. Ich habe mir auf jeden Fall eine ganze Reihe von so diesen neuen SP-1200-Produzenten angehört. Und was ich krass finde, ist, ob sie es selbst eigentlich nicht merken, dass die Beats, die sie machen, für mich nicht so klingen wie die SP-Beats aus den 90ern, also das, was sie eigentlich gerne imitieren möchten. Es klingt viel kaputter, viel beschissener gemischt und im Grunde haben sie damit eine kulturell gesehen eine neue, bastardisierte 90er-Version entwickelt. So, kennst du in Superman, kennst du Bizarro? Kennst du die Bizarro-Welt in Superman-Comics? Ich keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind, aber sie haben sich halt überlegt, wir machen. In den Comics gibt es ja diese Alternativwelten. Das heißt, ja, du hast Welt 1 bei DC Comics, wo Superman heute lebt und seine Abenteuer hat. Und dann gibt es Welt 2, die ist Anfang der 40er Jahre. Da hat Roter Blitz irgendwie einen Helm statt seine Maske über dem Gesicht. Und Lois Lane und Clark Kent sind in Welt 2 verheiratet. Und dann in diesen Alternativuniversen können sie neue Geschichten erzählen. Deswegen haben die das so entwickelt. Und da haben sie die Bizarro-Welt entwickelt. Die muss irgendwie so in der Pop-Art-Zeit in den 60ern entstanden sein, gedanklich. Er sieht ein bisschen komisch bizarr aus. Weiße Haut und hat halt auf diesem Planeten, die sind ein bisschen dumm auch auf diesem Planeten. Da hast du also einen dummen Superman auf einer dummen Pop-Art-Welt. Und die treffen aufeinander, der echte Superman und der Bizarro-Superman, und das sind für mich Bizarro SP12 New York Beats und eben richtige Pete Rock geschusterte Gesundheit im Übrigen.
Danke, Entschuldigung. Allergie.
Und ja, das sind für mich Bizarro Beats. Das ist total sick.
Keine Ahnung, so weit geht mein Interesse da nicht. Ich weiß nur, dass ich irgendwann...
Aber nett, dass du zugehört hast.
Nein,
das sind übrigens diese Momente, in denen ich dann immer irgendwann aussteige.
Ja, wahrscheinlich der Zuhörer auch. Aber nein, wir wollten ja einen Nerd-Podcast.
Ja, so muss das auch sein.
Es interessiert mich dann immer mal im Ansatz und dann gucke ich es mir kurz an. Und angenommen, ich entdecke da Sachen, die mir persönlich gefallen, dann verfolge ich es auch weiter und recherchiere dann auch und so weiter.
Man kann sich hier ja 100.000 Pests, Entschuldigung,
machen. Ich weiß halt, dass ich weiß gar nicht warum. Ich habe auf jeden Fall irgendwie mal bei YouTube nach irgendwas SP-mäßigen geguckt. Und da habe ich halt mich gewundert, ey, wie viele Leute so vor kurzem da ihre Videos reingestellt haben, wo sie ganz stolz vor ihrem Vintage-Setup stehen.
Jedes technische Gerät, das mich interessiert, gibt es ein YouTube-Video zu.
Ja, nur bei diesen Videos, die ich gesehen habe, da sitzen halt alle in ihren blöden Bedroom-Studios und machen das irgendwie. Aber wollen halt schon so diesen New York-Sound Anfang der 90er
nachmachen.
Aber sie haben halt auch das große Pult zum Beispiel, was sehr wichtig für den Klang da ist, das steht da halt nicht.
Sie haben auch keine Tonbänder, die haben keine analoge Bandkompression und nix.
Und darum schmunzel ich da drüber, weißt du, und denke ich mir so, was soll das? Aber
da ist auch kein Eddie Sancho oder Kieran Walsh, ja, D&D Studios, der da noch einen schraubt. Da ist kein DBX 160A-Kompressor hintergeschneidert.
Den kannst du jetzt von Waves auch digital.
Aber dann wäre das Schlafzimmer irgendwann auch recht voll am Ende.
Der ist bestimmt ganz gut, kann ich mir vorstellen.
Ich meinte, dann wäre das Schlafzimmer am Ende auch recht voll, wenn die alle noch mit drin wären, inklusive der Mischpuls und so.
Ja, aber wenn schon, denn schon.
Da spricht der Innenarchitekt.
Da wäre das aber...
Ja, sorry, dann nimmst du dir einen Extra-Raum. Du kannst ja deiner Freundin auch ein Nähzimmer geben.
Also. Ja, genau. Gibst mal dein Schuhzimmer auf.
Du brauchst ein Schuhzimmer?
Gib dein Schuhzimmer mal auf.
Ich verstehe auch oft jetzt so diese... Hier in Deutschland gibt es das doch auch, ey, wo so Leute Mucke machen, die klingen soll wie Anfang der 90er oder Mitte der 90er. Das meiste davon finde ich auch so krass uninteressant. Ey. Also
stimmt, du warst
mich,
so einer.
Für mich besteht überhaupt kein Reiz da drin, irgendwelche deutschen Rapper auf diesen Beats zu hören. Weil der Flair, ich meine, ich habe auch schon mal solche Beats gemacht und mich daran erfreut, aber ich möchte trotzdem niemals irgendwie mich irgendwie selber zugehörig
Hast
fühlen.
Hast du nicht in einer der letzten Backspin-Ausgaben darüber geschrieben?
Nein, ich habe in der letzten Backspin habe ich darüber geschrieben, dass ich mir wünsche, dass Produzenten fairer bezahlt werden.
Nee,
und habe Fairtrade-Beats gefordert.
Ja.
Nicht ganz ernst gemeint, aber ich habe neulich irgendwas, ey, das habe ich dir doch erzählt, Nico, guck mal, hier irgendwo wurde das aufgegriffen, das Thema, also jetzt nicht aus meinem Kommentar, um Gottes Willen, aber irgendjemand anders irgendwo hatte so eine ähnliche Idee, das irgendwie kenntlich zu machen, dass hier mit den Produzenten gut und anständig umgegangen wurde.
In Produzentengewerkschaften, in Amerika gibt es das schon.
Und mehr habe ich daher im Prinzip gar nicht verlangt. Ich habe halt nur immer wieder gehört, ey, wie Leute abkotzen, sie kriegen keine Verkaufsbeteiligung, sie müssen betteln um ihre Kohle, ihnen wird gesagt, ja, mit dem GEMA-Geld fährst du doch schon derbe gut und so. Das mag ja auch hin und wieder stimmen bei irgendwelchen zigtausendmal verkauften Alben, aber in den meisten Fällen ist es ja nun mal nicht so. Und ich finde halt auch, der Produzent muss gewertschätzt werden vom Rapper in irgendeiner Form.
Hatten wir also, vorhin ja das Thema, ne? Ohne den Beatmaker ist der Rapper am Ende...
Ja klar, aber warum ich vorhin darauf so reagiert habe, ist halt immer so dieses Gelaber, was es in Deutschland auch schon seit, keine Ahnung, ey, seit dem Jahr 2000 oder so gibt, wo wie irgendwelche Produzenten in Deutschland, gute wie schlechte, mich früher angerufen haben, wir haben jetzt hier was vor und also der Produzent, der muss jetzt hier mehr scheinen und bla 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 bla. Und ich dann so denke, ja, ist ja alles schön und gut, aber es haut doch nicht hin. Und die Produzenten aus Amerika, die wir dann irgendwie geil finden, vergöttern oder sonst irgendwas, das sind entweder die, die halt krasse Rampensäue sind, so wie, was weiß ich, Kanye West, Pharrell oder Dre meinetwegen auch, also die dann auch selber rappen. Oder das sind die Typen, die wir mal irgendwann für irgendwas entdeckt haben und dafür dann halt derbe geil finden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man in Deutschland so jemanden hat oder aufbauen kann oder so, die halte ich für derbe gering. Aber nochmal zurück zu diesen Vintage.
Aber hattest du nicht so eine These irgendwo, ich habe das doch mal irgendwo von dir gehört, dass du halt sozusagen die aktuellen 90er Jahre Produzenten, dass sich das irgendwie langweilt?
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das mal geschrieben habe, keine Ahnung.
Hast du mir das privat geschrieben?
Das habe ich dir vielleicht auch nochmal erzählt oder wir haben darüber E-Mails geschrieben.
Das war einer dieser unendlichen Talks, die wir hier in dieser Form schon geführt haben, ohne Mikrofon.
Möglich, auf jeden Fall.
Ich bin nämlich anderer Meinung als du.
Ja, aber lass mich ganz kurz noch mich erklären dazu. Also für mich besteht überhaupt kein Reiz da drin, deutsche Rapper. Oft sind das auch Rapper, die ich gar nicht so gut finde, die in Deutschland so auf dieser Schiene unterwegs sind. So ganz persönlich, die sprechen mich dann irgendwie nicht so an. Und dann so auf so Mucke zu hören, wo ich mir so denke, ey, netter Versuch, Alter. Aber Midnight Marauders oder so ist vielleicht 20 Jahre her, aber es klingt trotzdem fetter als deine Produktion. Warum also tust du das? Und überhaupt, Alter, du bist Anfang 20, was hast du denn überhaupt damit zu tun? Du wühlst da so in vergangenen Zeiten rum, vielleicht auch, ich unterstelle das jetzt einfach mal, um sich irgendwie so von dem aktuellen Gangster-Rap-Kram so ein bisschen so separiert darzustellen. Und dann machen die das halt irgendwie und fühlen sich da dann so wohl und glauben da vielleicht so eine Kulturzugehörigkeit irgendwie aufbauschen zu können oder irgendwas. Also ich weiß nicht, ich habe halt auch wenig davon gehört, wo ich irgendwie dachte, Alter, krass. Dann höre ich mir lieber Midnight Marauders an.
Also, was die Gründe betrifft, ich meine, guck mal, du und ich gehören einer Generation an. Wir sind Platten hinterhergesprungen, die zu der Zeit keine Sau mehr interessiert hat. Wir haben Funk- und Jazz-Platten und Soul-Platten gedickt und haben uns mit einem Sound beschäftigt, der vor unserer Zeit war. Im Grunde, und das ist, glaube ich...
aber um ihn zu samplen.
Okay, aber ich glaube...
Also war es bei mir hauptsächlich.
Aber es ist ja trotzdem so, dass du... dich mit dieser einer Klangästhetik, die veraltet eigentlich ist, beschäftigt. Und ich glaube, dass das Phänomen dahinter der ist, dass man sich, wenn man kulturell ein interessierter Mensch ist, dass man sich mit der Kultur beschäftigt, die zu der Zeit, als man selber geboren wurde, aktuell war. Und also zum Beispiel, als ich irgendwie Teenager war, war für mich das Allerfaszinierendste die 70er Jahre. Die waren da halt schon eben 12 bis 16 Jahre vorbei und ich habe Filme geguckt, alles was fotomäßig und artikelmäßig da war und das war damals viel weniger als heute, heute ist das ja relativ simpel über das Internet, aber ich habe mir das alles reingefahren und wollte das wissen und war fasziniert und ich glaube, dass das einfach jeder Generation so geht, das heißt die heute 20-Jährigen, mit was beschäftigen sie sich? Mit den 90ern.
Aber du hast keinen Soul oder Funk gemacht. Du
das
hast dich damit beschäftigt,
stimmt,
du fandest die Mucke geil.
Das stimmt nicht, Dennis, das stimmt nicht.
Du willst
nicht.
Mir doch nicht erzählen, dass du in Bill Withers Fußstapfen treten wolltest, oder doch?
Was den Bauarbeiter-Aspekt und den Adiletten-Swag betrifft, nein, also der Punkt ist einfach, dass...
Guck mal,
wir sind ja Toys, ja, in einem gewissen Sinne. Wir können keine Instrumente spielen. Wenn ich das könnte, wäre ich eventuell in einer Funkband gelandet.
Damals.
Könnte sein.
Also in den 80ern oder frühen 90ern schon.
Vielleicht. Aber ich meine, guck mal, dadurch, dass wir es gesampelt haben, haben wir schon uns mit diesem Sound auseinandergesetzt und haben ihn zwar weitergeführt, aber wir haben nicht das Rad total neu erfunden.
Auf gar keinen
wir
Fall.
Haben keine Future Beats entwickelt.
Nein, überhaupt nicht.
Und jetzt aber, und ich glaube, dass, also das ist erstmal nur so zu dem Grund, warum diese Kids sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass sie wirklich sich einfach mit der Zeit beschäftigen, in der sie groß geworden sind. Und das, was sie vielleicht als 8-Jährige nicht mitbekommen haben, weil die Mama halt kein Torch gehört hat, dann hört er halt jetzt Torch. So, in dem Sinne würde ich das wahrscheinlich verstehen.
Ja, aber das damit dann so ganze Alben zu machen, also ich weiß, ich tue mich damit noch schwer, den Vergleich zu akzeptieren, weil natürlich, ich habe Soul und Funk und Jazzplatten gekauft und davon auch was gesampelt und habe damit natürlich nicht das Rad neu erfunden, sondern ich habe überhaupt erstmal versucht, so dahin zu kommen, was ich auch geil fand vom Sound her und alles.
Das,
und wusste halt dann so, okay, habe dann in die Credits irgendwelcher, was weiß ich, was Alben geguckt, habe gesehen, contains a sample, courtesy, performed by bla bla bla, so und so. habe mir dann die Platten angehört und habe mich so halt so diesem ganzen Kram angenähert. Aber ich habe daraus nicht irgendwie so eine verklärte Phase gemacht und ganze Alben in so einem Style aufnehmen wollen.
Nein, aber wir haben ja durchaus die Samplequellen in dem Sinne verklärt, dass wir gesagt haben, das ist das Wahre, das sind ja, die heiligen Sachen. Und zum Beispiel, das ist jetzt, das löst sich ja jetzt gerade langsam auf, aber wir haben keine Platten, auf denen eine höhere Jahreszahl als 1980 stand, angefasst beim Diggen, wenn du schon in diese Coverregion, wir haben vorhin über Bill Withers dieses, wie hieß es?
Just the Tour war.
Was? Fine Wine, wie hieß das Album?
Nein, das Gore Washington Album heißt, wo das drauf ist, heißt, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, Wine Light.
Wine Light, genau. Dieses Cover ist so hässlich, so straight up Early 80s, dass du es einfach schon überblätterst eigentlich. Ich habe es mir nur angeguckt, weil Grover drauf stand so und hinten dann nicht geguckt, ja okay, und dann auch mal angehört.
Und weil die halt auch im Plattenladen oft nur 5 Mark gekostet hat und man konnte sie einfach mal mitnehmen und es war eine neue Platte von Grover.
Aber alles, was über 1980 war, war verbotene Zone. Du hast nur 60er und 70er
Aber irgendwann nicht mehr. Irgendwann habe ich für mich voll geahnt, wie geil, aber nur bestimmte Sachen. Es war nicht so einfach, sich da zurechtzufinden. Aber es gab, ich habe dann irgendwann zum Beispiel diese René und Angela Platten auf Capitol gecheckt und die sind ja alle, die erste, diese weiße ist von 1980, glaube ich, und dann geht es bis 84 oder so. Alter, und das sind derbe Dinger. Absolut. Und die haben auch Hip-Hop-Kredibilität, weil da sind, was weiß ich, Jay-Z-Samples oder irgendwas drauf, wenn du so willst. Und da gibt es auch noch viel mehr. Aber es gibt halt auch viel Poison, aber das liegt am Sound.
Aber wir haben das eben, wir haben diese Zeit trotzdem hoch und heilig geschätzt, also die 70er, eben diesen Sound. Und das ist, glaube ich, der Punkt, was die auch haben. Die schätzen und feiern halt diesen 90er-Sound und versuchen, den wiederum zu emulieren. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich das nämlich trotzdem wichtig finde und auch gut finde, aber eben unter einer Bedingung. Das heißt, wenn ich von diesen Produzenten, die heute 90er-Beats machen, was höre, müssen die sich bei mir dem Vergleich stellen. Das heißt, die müssen mindestens in einer Liga mitspielen können von einem Nick Wiss oder Godfather Don, weil ich will jetzt nicht Pete Rock und Primo nennen, weil das die absolute Oberklasse ist. Das ist halt, da gibt es auch nur 2, 3. Ja? Und da, alle anderen kommen eh für mich da drunter, ob nun ein Diamond D oder...
Und dann führt das aber ganz kurz dazu, dass du diese Hemmschwelle dafür, sie zu akzeptieren, die ist bei dir wesentlich höher als bei dir.
Nein, nicht das ist bei mir auch hoch. Also bei ihm klingt es fast ein bisschen wie ein kategorischer Ausschluss.
Ja, aber das ist halt auch Dr. Cross.
Bei mir gibt es keinen kategorischen Ausschluss, sondern die müssen sich mit denen messen. Wenn sie da nicht bestehen können, dann brauche ich das auch nicht. Und sie sind einfach ein durchschnittlicher, für mich nicht weiter interessanter Produzent. Ja. Und richtig spannend finde ich es, wenn sie einen eigenen Style entwickeln, plus wenn sie es sogar einen Ticken weiterentwickeln als das.
Dann bin ich voll dabei.
Weil ich finde nämlich, dass die 90er, die wurden ja irgendwann einfach ad acta gelegt. In dem Sinne, dass du hattest Leute wie Pharrell und Kanye West, die einfach... Kanye West ist vielleicht noch derjenige, der ein bisschen daran geschraubt hat.
Der hat Blueprint 1 das wieder derbe zurückgebracht. Genau, da haben die alle wegen ihrem Geld sorgen, wollten sie dann nicht mehr samplen, wegen Legalisierungsproblemen und so weiter und so fort.
Aber ich meine was anderes. Okay. Der Sound, die Ästhetik, also diese Primo, Achtel, Hi-Hat, 90er Ästhetik, die wurde ja irgendwann ad acta gelegt. Ja. Und Kanye war vielleicht noch der Einzige mit Just Blaze vielleicht, die so eine Weiterentwicklung gemacht haben mit diesen hochgepitchten Soul-Samples. Die hatten aber zum Beispiel auch plötzlich schon andere Tempos und andere Rhythmen, die nicht Standard 90 BPM-Beats waren. Ja. Und ansonsten ist dieser Sound weitestgehend ad acta gelegt worden. Das heißt, die Szene hat sich einfach woanders hin orientiert. Und diese Kids von heute, da wo die anderen sich verabschiedet haben,
Da nehmen die wieder an, das ist alles klar.
Das ist für mich der Punkt, die knüpfen da an und entwickeln das potenziell weiter. Und so ein Typ wie Dexter zum Beispiel, ich finde, dass der nicht nur einen eigenen Style hat, wenn der Beats macht, sondern das ist für mich eine logische Weiterentwicklung, so wie er Samples schneidet, so wie er...
Den meine ich damit auch überhaupt nicht. Ne? Also bei dem erkenne ich das auch, was du sagst, total.
Okay. Aber okay, dann kann ich dir in dem Sinne zumindest
auch... Ich will jetzt keine Namen nennen, weil das wäre so, wie ich würde jemanden beleidigen oder so, das möchte ich ja gar nicht.
In der gesamten Masse gibt es sehr viele, wo ich keine Weiterentwicklung sehe. Das sind durchschnittliche 90er-Beats, die ich persönlich nicht brauche. Ja. Da stimme ich dir auch zu. Aber es gibt eben diese Ausnahmen und viele davon sind in Deutschland populär, also die populären, die da sind, mhm. da sind viele dabei, wo ich das auch gerechtfertigt finde.
Ja, also ich finde Brank oder so zum Beispiel derbe fett und der samplet auch.
Der bringt ja halt zum Beispiel diesen West Coast Flavor rein, via East Coast Kids.
Ja, aber ne?
der kommt da mit einer anderen
Baustelle. Ich weiß, weil das halt ein bisschen melodiöser ist hier und da und so weiter, aber es hat ist auch einfach ein derbe geiles Soundbild. Ich war nie ein großer West Coast Freund, also so.
Ich auch nicht.
Irgendwann NWA und Ice Cube und so sowas da, Anfang der 90er, ja, Ice Cube ja sowieso wegen Bomb Squad und aber auch das Straight Outta Compton Album und so. Das habe ich alles noch abgecheckt, aber dann war ich irgendwann so mit dem G-Funk war ich dann erstmal weg von der Westküste. Das hat mich überhaupt nicht
null
gepackt. Aber ich finde bei Brank...
Heute?
Eher
als damals.
Ja, eher als damals, aber das ist ja auch schon wieder gar nicht mehr so typisch. Also so das, was Tim Kinkel, unser einer Lektor und Freund des Hauses hier, der ist ein krasser West Coast Hörer. Und das, was die teilweise so sehr typisch West Coast finden, so Battle Cat Beats oder irgendwas, die finde ich immer noch nicht gut. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Da komme ich nicht so rein. Andere Sachen, so weiß ich nicht, ob das denn typisch West Coast ist oder nicht. Der Artist kommt halt von da und ich finde es gut oder eben nicht.
Naja, West Coast, also ich meine, der Blueprint ist ja wirklich mit dem G-Funk und also
auch. Aber die haben das ja auch nur weitergeführt, so Zapp und so hat sich ja auch schon alles so angehört.
Parlament und Zapp weitergeführt. Das ist ganz logisch konsequent weitergedacht, aber das ist nicht mein Sound, wirklich. Also da gibt es immer wieder dope Beats, aber ich bin ein East Coast Kind, ist so.
Um euch mal aus dieser Seitenstraße rauszuholen, in der ihr beiden da gerade mit eurem Ball gegenseitig spielt, habe ich noch zwischendurch eine...
Möchtest du ihn gegen das Gesicht?
Genau. Kann ich kurz eine Twitter-Frage bekommen? Und,
nicht wirklich.
Doch. Aber die wird schnell beantwortet, denn der Berti, Master Göldner, wollte eigentlich nur wissen, ob Falk schon mal Musik produziert hat und wenn ja, wie? Welcher Sequencer, welche Hardware, Samples oder selber einspielen? Soll ich mit Lies erstmal Wikipedia und konkretisiere deine Frage?
Nee, alles gut.
Kurzversion bitte.
Ja.
Hat er? Was? Erste Veröffentlichung kommt ja bald als Reissue auf dem eigenen Label.
Ja, erste Veröffentlichung war 96 auf Frontline Records.
Der Mail Order.
Der Mail Order, der heute machen sie, obwohl sie haben damals schon dick in Klamotten gemacht. Ja, was wolltest du sagen?
Nee, und wo kommt der her dann?
Aus Hannover! Der schönsten Stadt Deutschlands. Soll ich nochmal sagen, wie vor dem Interview? Da ist ja auch die Schallplatte erfunden worden. Ja. Emil Berliner hat in Hannover die Schallplatte.
Was hatte ich nochmal zu Hannover beizutragen? Was war das nochmal?
Ich habe auf jeden Fall dazu
beigetragen,
dass ich. Genau, Sennheiser kommen auch.
Ja, Sennheiser.
Ein Familienunternehmen aus dem Großraum Hannover.
Und sie haben scheiß Fußballverein, aber...
Ey, und was willst du Fischkopf eigentlich?
Sennheiser hat auch Neumann als Marke mal gekauft irgendwann. Die wichtigsten Mikrofone zum Aufnehmen.
Oder ich war mal im Presswerk der Universal, da hat der Herr Marquet gesessen. Da haben wir diese Platte, von der ich die erste meine, die haben wir da geschnitten. Und weil wir noch einen Songtitel brauchten und wir seinen Namen so cool fanden, er war Holländer, haben wir seinen Nachnamen... Als Titeltrack genommen.
Groß.
Er war dort, ich glaube, einer der wenigen irgendwie Exklusiven, die das da noch gemacht haben mit Schneiden. Und er hat den ganzen, eigentlich hat er viel Klassik geschnitten, hier für Deutsche Grammophon. Und er galt so als Überexperte, was so Stichelbenutzung und so einen ganzen Kram betrifft. Also ja, da war die erste Platte.
Was war jetzt schon wieder? Ja,
ja, ihr wolltet doch den
Merch-Scheiß. Da gibt es noch ein bisschen mehr, da gibt es noch mehr Informationen.
Alter, ich habe jetzt letztes...
Das ist wie der Bonustrack.
Letztes diesen Artikel, es gibt ja diese Welle von Artikeln, wie krass dieser Vinyl-Hype ist und wie...
gerade der Hidden-Track
hier. Warte, über den reden wir gleich. Ja. Berti möchte noch wissen, was für Equipment
du benutzt. Ich komme gleich zurück.
Wo bist du denn gerade?
Aber ich bin jetzt wieder bei den Sticheln.
Okay.
Und zwar, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in dem einen, diese Artikel langweilen mich alle zu Tode, weil da immer Schrott für mich drin steht, aber in einem der letzten war dann die Rede, dass es nur noch einen Stichelhersteller für die zum Matrizenschneiden für das Plattenpressen geben würde in Amerika, eine Marie oder irgendwie sowas. Und wisst ihr was darüber? Hast du das jemals gehört?
Nee, aber ich habe mich dafür auch nie so interessiert. Aber
ach so, das gut, dass wir mal drüber geredet haben.
Mit Polaroids, dass es da irgendwie auch nur einen Anbieter noch für die Filme, was weiß ich.
Ne? Ja, Polaroid ist da auch ein ist das Markenname, oder?
Genau, aber ich habe das mal bei Paul irgendwie mitbekommen. So, das war ein Riesenthema und ich glaube, er hatte das schon ein paar Jahre her, zu dem Zeitpunkt irgendwie gerade irgendwoher so eine ganze Charge. Ja, so Blanco-Polaroid-Filme noch aufgetan, weil er ja Polaroids... immer geschossen hat und so. Und da war das irgendwie auch scheinbar ein Problem, so, weil es gab irgendwie nur einen Hersteller und der hatte auch nur noch Restposten und hat dann vielleicht auch gar nicht mehr produziert oder irgendwas. Also, kann doch sein, dass es da auch nur noch einen gibt, aber mein Gott.
Das muss ich nochmal recherchieren.
Können ja trotzdem diverse Leute damit arbeiten, so wie auch diverse Leute Polaroid-Kameras benutzen können.
Diesem Stichel, das interessiert mich nochmal, das muss ich nochmal recherchieren.
Das machst du selber kurz nochmal für ihn, Sequencer, ja. Hardware, Samples, ja, oder selber einspielen.
Also damals habe ich...
Versuch es in zwei Sätzen.
Damals habe ich angefangen auf Cubase, auf einem, ich glaube es war ein...
Atari.
Auch, stimmt.
Da musstest du ja am Anfang.
Auf dem Atari angefangen mit Cubase und dazu hatten wir... Einen ESI 32 von EMU, später. Hast du heute noch?
Ja, aber benutze ich so gut wie gar nicht.
Dann haben wir uns das Folgeprodukt von EMI geholt, ein 6400, also ein Hardware-Sampler. Während.
Schon ein ganz schönes Schlachtschiff.
Da, ja, absolut, absolut. Ich habe den noch, möchtest du den kaufen?
50 Euro.
Oh,
weißt du was, bitte? Ja, überleg mal, was du bezahlt hast.
Meinst
du,
viel Geld?
Ja, tausende Mark.
Ja, absolut. 2000 oder so, keine
mehr
Ahnung.
Mehr Mark, viel mehr.
3000?
Wie heißt der?
E64.
Von Nein, Emo. Ach so, 64. Wir hatten später noch ein 6400.
Das sag mal den genauen Typbezeichnung.
EMU, also die Firma ist E-MU.
Ja.
Und ich heiße.
Aber wie willst du denn den Preis von 1998 raus?
Nee, ich will den aktuellen Marktpreis.
Ach, der liegt unter 100 Euro. Auf jeden Fall. Die ESI-Dinger kannst du kaufen für 50 Euro.
Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe auch noch einen Akai S612 und S950. Also
was
wenn
ist denn der 600?
Das ist das Vorgängermodell.
Von was?
Von dem 900.
Echt?
Vom 900. Und da hast du so ein, eine Funktion ist wirklich geil. Und zwar hast du so zwei Schieberegler. Nach links und rechts kannst du die schieben. Und wenn du die gegeneinander verschiebst und sie sich dann überkreuzen, dann läuft, damit kannst du nämlich den Loop schneiden.
Vorne und hinten.
Wenn die sich überkreuzen, läuft der Loop rückwärts.
Ich ahn schon.
Aber live, er spielt dir die ganze Zeit den Loop vor. Und wenn du es überkreuzt, hast du halt, das war eine geile Funktion.
Mit Keyboard oder ist es ein Rack-Sampler?
Nee, ist ein Rack-Sampler. Hast du jetzt mal Preise?
Ja, letztes Jahr ist einer für 100 bei eBay weggegangen.
Yes, 100 Euro kriege ich noch.
Wenn er gut erhalten
ist. Aber im Moment sind die alle so für 100 angeboten. Ne, 100, ein bisschen über 100 und die interessieren keinen.
Aber die haben dann wahrscheinlich eingebaute Festplatten und so, ne? Die sonst kauft
ja, so weit gehe ich jetzt nicht ins Detail.
Nee, wir haben da immer externe Festplatten. Ich habe mir mal 6 Jahre Musik deshalb zerschossen, weil ich diese Festplatte abgeraucht ist und dann, ich hatte natürlich kein Backup. 6 Jahre Musik in den Wind.
Und samplen oder selber einspielen möchte Berti auch noch wissen.
Ich war immer samplen und ich war immer der Loop-Guy. Ich habe immer die Loops gesucht. Bin sehr fasziniert von Menschen, die in der Lage sind, mit Samples selbst zu spielen und eigene Sachen zu machen. Das war nie so mein Skill. Hat nie zu meinem Skillset gehört. Und dann dazu Sachen drüber spielen, Basslines oder vereinzelte Melodien. Ja, aber nicht sehr komplex. War nie meine Welt. Was hat er noch gefragt?
Ich glaube, das war's.
Okay.
Ist insofern ganz schön. Und dann können wir weiter und machen wir damit. Ich meine, hätte hier noch so eine lustige, aber die lassen wir weg. Die spare ich mir noch auf.
Warum?
Die kommt noch mal zwischendurch irgendwann.
Wenn er sich langweilt,
wenn ihr hier zu weit abdriftet und ich so gedanklich hier irgendwie Schäfchen zähle. Ihr habt aber hier eben schon ja nur andere Mal so angesprochen. Produzentenszene, Vinyl, das Ganze, was sich da so entwickelt. Das ist für mich dann wieder von der Seite dann, was so ich sehr interessiert jetzt zuhören könnte, eure Einschätzung des ganzen Marktes. Denn es entwickelt sich, ja genau, ich gucke auch auf die Uhr. Deswegen müssen wir ein bisschen in die Richtung gehen.
Du, man kann 5-Stunden-Podcast machen.
Ja, nee, nicht ganz, weil wir haben noch einen Termin hier im Hause. Und deswegen haben wir nicht mehr ganz 5 Stunden für dich.
Dann muss der warten.
Ja, das erklär dem dann. Aber ihr habt über...
Dein Vater?
Wir reden hier über Vinyl, wir reden hier über dein Label, wir reden auch darüber, dass es Produzenten gibt, eine Beat-Szene, die sich aufbaut.
Ja.
Markteinschätzung, Fragezeichen. Also Auflagen.
Was denn jetzt?
Ja, von Vinyl. Wir haben vor kurzem über Charts mal gesprochen. Es gibt jetzt sogar Vinyl-Charts. Ja. So, ich werfe diesen Ball mal in die Mitte.
Ich halte mediale Berichterstattung über einen vermeintlichen Vinyl-Hype irgendwie für so ein Thema, was halt die ganzen Redaktionsstuben mal so durchpreschen irgendwie, weil sie ganz gerne drüber schreiben. Aber in Stückzahlen ist das doch so gering. Also das klingt immer so groß, wenn man das so liest, Vinyl auf dem Vormarsch und dies und das. Und dann hörst du irgendwie, ja, letztes Jahr haben sie, was weiß ich, 300 Stück da in dem und dem Laden verkauft und jetzt sind es schon 400. Wow, ist natürlich in Prozenten ausgedrückt ein krasses Wachstum, aber in Stückzahlen, und das ist ja eigentlich das, worauf es am Ende ankommt, halte ich den nach wie vor für sehr klein.
Dann würde mich aber mal interessieren, was ist deine Einschätzung, warum die Major-Labels jetzt mit draufspringen.
Weil es zum guten Ton gehört.
Ich finde, das sieht gut aus.
Ja gut, Majors werden natürlich keine Minusgeschäfte machen, nur fürs Prestige.
Nein, das nicht.
Aber doch, auch, das machen sie auch manchmal schon. Ich weiß, also...
Immer noch? Meinst du, früher klar, aber heute
also sagen wir mal so, es gab in den letzten Jahren auch ein, zwei, drei Deals von Sony und Universal mit deutschen Rappern, die auf gar keinen Fall lukrativ waren und auch nie so angelegt waren.
Da kann ich dir sogar ein paar Zahlen zusammenstellen. Was mache ich an dieser Stelle nicht?
Aus in puncto Vinyl, oder was?
Nee, nicht ja, Vinyl, ja. Jetzt generell.
Ach so, nur ja,
nur mit, dem Aspekt, also Verlustgeschäfte, Imagegewinngeschäfte machen sie schon.
Ja, okay, dann wenn du mich jetzt da so bestärkst, dann sage ich, die meisten Plattenfirmen von den Majors machen das einfach, weil sie auch Bock haben.
Du meinst, das ist Image-Marketing?
Die Künstler wollen es vielleicht auch ganz gerne.
Aber du musst und ja
die trotzdem. Die nehmen das gerne mit.
Ja, pass auf, ich
konkretisiere. Ja potenziell muss ja trotzdem da jemand sitzen, der das bearbeitet. Das ist ja ein Arbeits.
Auf Plattenfirmenseite.
Schon, das ist ja Geld.
Ja, einfach. Natürlich.
Ja, aber das wird sich schon irgendwie wieder recoupen. Allein die Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, wo die CD ausstirbt und die ganze Plattenindustrie daran, die ganze Musikindustrie daran ja beinahe gescheitert wäre, jetzt alles sich stärker digitalisiert und das Ganze nicht mehr ganz so sexy ist, ist doch umso schöner, diese schönen Vinyls da auch noch.
Ja, aber Moment, er hat in dem Sinne recht, dass es aus einem finanziellen Aspekt für ein Major-Label, kann ich es mir persönlich auch relativ schwer erklären. Also selbst wenn du auf Massen, also generell den Gesamtkatalog dir überlegst, neu rauszubringen,
reichen die Stückzahlen trotzdem nicht, damit du damit irgendwie anfängst,
die reichen nicht
Freitagspartys zu feiern.
Genau, die reichen für mich nicht richtig. Und das ist halt die Frage, warum machen sie es dann? Also es kann nur Marketing, Visitenkarte, Image oder sonst was.
Vielleicht wünscht es auch einfach der Künstler, vielleicht wollen sie dabei sein.
Und es ist Moment, das ist jetzt so, wenn Bushido eine Vinyl macht zu seiner Box, das verstehe ich, das ist für ihn ein persönliches, klar, das ist wie ein persönliches Marketing, aber ich spreche jetzt davon, dass die Major Labels ihren Backkatalog neu pressen. Also was weiß ich, dass dann das Allerverrückteste hat sich für mich da Universal geleistet, indem sie eine Seite aufgezogen, ich weiß gar nicht, ob die noch online ist, aber sie haben eine Seite aufgezogen, wo du ihren Backkatalog dir angucken konntest und dann konntest du dich eintragen, dass du die kaufen möchtest, die Platte, und erst ab einer Bestellmenge.
So ab 300 oder so?
Ja, ich glaube so 150 sogar. Was die Presskosten in Realität halt widerspiegelt, dann wäre die Platte auf null und dann würden sie sie erst pressen, wo du dich so fragst,
TheVinylFactory.com.
Habt ihr kein Geld, das selber zu pressen, oder ist das schon eine Form von Vormarketing oder was? Also wieso? Es war auf jeden Fall, es hat eher so backgefeiert, weil die Leute gesagt haben, das ist Universal Records, wieso machen die sowas? Weil Ninja Tune hat sowas Ähnliches gemacht. Mhm. Aber wenn Ninja Tune ein Indie-Label das macht, kann ich das nachvollziehen. Aber Universal ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man so einen Weg geht.
Aber Vinyl herstellen ist doch ganz schön teuer, oder nicht? Also so im Vergleich, nein, immer noch nicht?
Ja, also was empfindest du als teuer? Ich meine, wir reden jetzt...
Was kostet denn ein Doppelvinyl mit Gatefold und bedrucktem Cover in der Herstellung, was weiß ich, wenn ich 1000 Stück mache? Das kostet bestimmt 5 Euro, wahrscheinlich sogar mehr.
Nee, ja, nein? mehr.
Ja,
also, weiter. Ich will nur sagen, für Doppelvinyl weiß ich jetzt nicht, weil ich die Preise da nicht angefragt habe. Ich kann dir sagen, dass eine 500er Auflage, einfaches Cover, Album kostet 1,7 rum. So.
Was kostet denn demnach eine?
Und da musst du aber, okay, du hast noch Mastering und ne?
Das ja gut, aber das hast du ja eigentlich immer. Grafik. Das hast du ja auch, wenn du eine CD machst oder
MP3. Ich sag mal, das kommt noch on top. Also vielleicht für 500 Platten zahlst du am Ende irgendwas um, sagen wir mal 3.000 Euro. So, also 3 Euro pro, nee Quatsch, 6 Euro dann. 6 Euro pro Platte, ja. Hast du schon mal Produktionskosten. Und dann hast du den Produzenten noch nicht bezahlt und
dein Grafiker nicht bezahlt, dein
Vertrieb. Doch, der Grafiker habe ich schon mit reingerechnet. Es kommt drauf an, wie teuer dein Grafiker ist.
Okay.
Aber 3.000 ist mal so rund, also 6 Euro rund gerechnet.
Und überleg mal, was eine CD kostet. Unter einem Euro.
War da GEMA unter schon drin Euro. In deiner Kalkulation eben?
Wie, die CD?
Nee. Nein, die GEMA.
Die GEMA.
GEMA.
Ach, GEMA ist nicht so, GEMA ist ein 130 Euro. Das kann man sich leisten.
Okay.
Ja, also überlege. Kein großes Geschäft.
Nee, aber das dann sowieso nicht. Ich meine, warum machst du es dann überhaupt?
Warum bringst du überhaupt
Platten? Hey, weil ich Bock drauf habe. Das ist
Liebhaberkram. Aber wir waren ja da, warum es die großen Labels machen und wie wir den Vinylmarkt einschätzen.
So, und das ist halt genau dasselbe. Entweder ist es auch ein Liebhaberding bei den Labels oder sie springen auf einen imageartigen fahrenden Zug auf und sagen, ja, wir müssen da auch bei sein, weil wenn es um Musik geht, müssen wir überall dabei sein.
Ja, und dann sind wir ja wieder bei dem, was in Deutschland oder dann der Hip-Hop-Ding entstanden ist, dass ja dann kleine Labels angefangen haben, Instrumentalplatten rauszubringen und damit dann mit ein paar Auflagen die erste kleine öffentliche Wahrnehmungserfolge gefeiert haben. Ob da jetzt wirklich Gewinne drin stecken, das bleibt mal auf dem anderen Blatt. Aber insgesamt hat sich ja schon, ihr habt ein paar Namen genannt, eine populäre Szene entwickelt, die rein über Beatplatten in Deutschland sich einen Namen gemacht haben.
Ich finde, wir sollten noch mehr über Vinyl reden.
Mach doch.
Wir sind ja mit dem
dann zerstöre ich ja seine Frage.
Das können wir ja gleich noch aufgreifen.
Ne, mach doch gerne.
Okay, dann bleiben wir erstmal noch bei dem Vinyl. Den Punkt, den du vorhin gesagt hast,
ignoriert mich einfach, als
wir kurz auf Stopp gedrückt hatten.
Das kennst du doch nicht anders.
Genau deswegen. Ich ziehe mich wieder zurück.
Back-Katalog wieder veröffentlichen. Das ist derbe witzig, weil im Prinzip kannst du doch auch hier in die Second-Hand-Läden gehen und dir für einen Euro diese Platte kaufen, die du dir als teure Reissue auf 180 Gramm Vinyl.
Na, sagen wir mal so.
Mit so Covern, die dann auch noch so
ich hau gleich dazwischen. Eine Let It Bleed von Rolling Stones kriegst du wahrscheinlich nicht für 15,49.
Ja, aber...
Und eine Sticky Fingers Original-LP auch nicht für 27,99.
Sticky Fingers und die Rolling Stones. Du meinst den Sticky Fingers von Onyx?
Nee, Rolling Stones, Sticky Fingers LP. Es gibt davon übrigens eine Originalplatte, die habe ich da hinten in den Kisten liegen. Da war noch ein Original-Reißverschluss drin. Das wird sie wahrscheinlich nicht sein, aber 27,99. Pre-Order, Release-Date 8.6.15.
Aber das Erstaunliche ist ja, dass die Platten, die sich besonders gut in diesem Reissue- und Backkatalog-Sektor verkaufen, ja eh brutalste Überhits waren und eben im Grunde die Mainstream-Musik der noch nicht mal Eltern, sondern vielleicht der älteren Onkel und Tanten war. Also sowas wie Fleetwood Mac und The Eagles. Also das, was du brauchst einfach nur dein verkacktes Radio anmachen und dann kriegst du das auf irgendeinem Oldie-Sender den ganzen Tag um den Kopf gedudelt. Diese Platten sind extrem stark verkauft und ich verstehe nicht so richtig, warum. Also vielleicht, weil mir da der kulturelle Bezug zu fehlt.
Vielleicht aber auch, weil die über einen anderen...
Der ist doch immer die Grundlage, oder nicht?
Aber vielleicht auch, weil es über einen anderen Vertriebskanal geschieht. Weißt du, so wie du meintest das von bei Urban Outfitters, hier am Gänsemarkt kann man Vinyl kaufen. Ja. Ja, absurd. Und das ist dann ja nur ein Accessoire. Und wenn die es schaffen, es so zu verkaufen, als Accessoire, Vinyl zum an die Wand hängen, so für irgendwelche Spacken, dann, mein Gott, sollen die doch das Geld mitnehmen. Ist halt trotzdem absurd.
Wenn es dann wiederum den Markt dafür sichert, dass andere echte Liebhaber sich Vinyls
zusammenstellen können.
Und andersrum vielleicht auch, das ist ja auch ein Aspekt, den ich glaube ich noch gar nicht so genannt habe, was denn mit einer jungen Generation, die halt nicht die Möglichkeit hatte damals, als Vinyl groß war, aber den Flavor, die Art und Weise lieben. Ich kriege heute noch von genug Leuten mit, die noch wieder anfangen mit Platten sammeln und so und immer extra nur die Platte holen, um dann aufzulegen und mit Anfang 20 jetzt nochmal den Charme kriegen wollen, den es vor 20 Jahren gegeben hat.
Ja, aber der Punkt dabei ist, ist doch cool, wenn die reinkommen und damit diesen Markt noch beflügeln. Wenn diese Artikel in weiten Teilen stimmen, die da in den letzten Monaten geschrieben wurden, dann ist das eher ein Problem, weil du hast zwar
Die dockieren die Presswerke.
Genau, du hast zwar einen steigenden Absatz von Schallplatten, aber du hast nur eine begrenzte Anzahl von Maschinen, die Schallplatten vervielfältigen können, weil da niemand Geld investiert hat. Das war ja jahrelang kein Wachstumsmarkt, also hat kein Mensch in Maschinen investiert. Es gab auch keine Maschinenhersteller mehr, die Pressmaschinen hergestellt haben. Das heißt, du hast bei einer gleichbleibenden Anzahl von Maschinen einen steigenden Output. Dass da irgendwann Grenzen sind, ist logisch. Und du hast noch ein anderes Problem, nämlich wenn den letzten Artikel, den ich dazu gelesen habe, den fand ich endlich mal wieder spannend, weil da neue interessante Fakten drinstehen oder Sachen drin standen, ob sie faktisch stimmen, ist eine andere Baustelle, nämlich, dass die Major-Labels sich in den Presswerke so einkaufen, also in Stückzahlen, dass sie sagen, pass mal auf, mein Freund, wir geben dir jetzt schon diesen Betrag und dafür blockierst du uns schon mal Presskapazitäten und dann kommt ein Indie-Label, also die das eigentlich jahrelang am Leben erhalten haben, wo die Majors sich nicht interessiert haben, kommen und brauchen plötzlich 4 Monate, um so eine popelige 45 zu pressen. Gerade Jay-Zon hat sich gestern auf Twitter wieder beschwert, so, du kannst eine 3D Clueless-Soundtrack, kennst du noch Clueless, den Film mit Alicia Silverstone hieß sie?
Weiß nicht, aber mir sagt das was.
Ja, also so ein Highschool-Film der 90er, da gibt es einen Soundtrack auf Vinyl in Reissue zum Record Store Day und du fragst dich, warum? Und der blockiert dann halt eben offensichtlich seine Presse und er kann nicht seine Schallplatten pressen. Ja. Wegen Record Store Day, also auch etwas, was mal erschaffen wurde, um die Platte am Leben zu erhalten. Und jetzt kommen die Majors und kaufen sich anscheinend ein und blockieren diese
Kapazität. Das habe ich auch gerade gelesen.
Das ist pervers eigentlich, ja. Weil ja gerade die... Also wenn das stimmt, wow, das ist abgefuckt.
Krass ist auch, finde ich, was einige Deutschrap-Platten kosten und vor allem auch nicht irgendwelche raren Sachen. Ich habe neulich, hat mir irgendjemand gesagt, guck dir mal an, was du für Blumentopf-Vinyls, auch so, wie heißt diese Blumentopf-Platte, Gatefold, wo sie an diesem Oldtimer sitzen, wo dieses Max-Mustermann-Lied drauf ist und so weiter, gern geschehen oder so, kann das sein? Ja, auf jeden Fall, so, ne, hast du mal gesehen, was die kostet und so, und dann dachte ich, ja, was weiß ich, die kostet vielleicht 30 Euro oder irgendwas, aber viel teurer. Und habe ich dann mal weitergeguckt, habe dann gesehen, Esperanto von Freundeskreis. Kostet bei Discogs. Zwei Stück waren da irgendwie vor ein paar Wochen im Angebot. Ich glaube, die eine 150.
Ist auch weggegangen dafür?
In Near Mint, weiß ich nicht. Ich habe irgendwann davor schon mal geguckt, da waren da so 10. Und als ich dann nochmal geguckt habe, waren nur 2 da. Also entweder Leute haben ihre Angebote rausgenommen oder sie wurden verkauft. Und vor allem, es war noch nicht mal Mint Condition. Ne? Es war so Near Mint oder Very Good Plus oder irgend so ein Quatsch. Und ey, die rufen dafür 150 auf. Und ey, Freundeskreis Esperanto ist doch die meistverkaufte deutsche Rap-Platte, oder? Ich habe mir was gehört, so 350.000 oder irgendwas sollen die geschafft haben. Wenn wir jetzt so Fantastische Vier mal außen vor lassen.
Oder man
so.
Könnte ja jetzt argumentieren, dass die Qualität dieser Kunst so hochwertig ist, dass keiner die Platte verkauft und deshalb ja, der Markt so hinaus. Gering ist.
Pass auf, es geht ja, man hat ja früher gesagt, 10.000 Vinyls kann man schaffen in Deutschland mit Rap.
Ja.
So, das kenne ich auch so, was weiß ich, Mr. Schnabel, Mike Check oder so, 10.000 Stück, mehr ging halt nicht.
Ja.
Und das haben die auch damals immer gesagt, so hier, ne, mehr schafft man nicht, mehr Plattenspieler gibt es nicht in Deutschland, was weiß ich. Und wenn du dir dann überlegst, also zumindest in den Haushalten von Hip-Hop-Hörern,
ja.
Und wenn du dir dann überlegst, es gibt mindestens, also ne, Esperanto, Riesenerfolg, davon gibt es mindestens 10.000 Vinyls, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und trotzdem, wenn du jetzt eine kaufen willst, im guten oder wenigstens einigermaßen guten Zustand, wie gesagt, so Near Mint oder Very Good Plus, musst du 150 Tacken bezahlen, Alter. Weißt du? Was ist denn da los, ey?
Ich weiß es auch nicht so ganz, also das betrifft ja eine ganze Reihe.
Und auch so 1-2 und was weiß ich, so viele.
Specs, Privat-Style-Fetisch musst du auch schon richtig Geld ablatzen und so. Also
echt?
Du, das gilt eigentlich für den gesamten Katalog der 90er-Rapper, in dem Sinne, die auch eine gewisse Relevanz auch schon damals immer hatten.
Naja.
Und die haben sie auch heute noch. Du hast natürlich da auch Crews, weißt du selber, die in den 90ern auch schon nicht relevant waren und deren Vinyls kriegst du auch für 5 Euro heute noch. Aber ich glaube, dass die Leute, die sich in den 90ern mit dem Sound beschäftigt haben, dass sie die Platten haben und dass sie die immer noch feiern. Ich kenne nun genügend Mit-30er und 40er,
ja, ja.
Die immer noch auf dem Film sind und die verkaufen die Platte nicht.
Nee, das sind ja auch Jugenderinnerungen.
Genau, und wenn dann jetzt aber noch eine Reihe von Anfang 20-Jährigen auf den Markt strömt,
ja,
und auch Bedarf hat und möchte, dann ist klar, dass plötzlich diese Preise so hoch steigen. Also so erkläre ich mir das.
Ich finde es krass. Ich habe da ganz kurz überlegt, ob ich ein paar meiner Deutschrap-Platten verkaufe. Ich habe mir dann aber im nächsten Mal gedacht, ach Quatsch, Alter.
Hast du deine Britcore-Scheiben eigentlich noch?
Teilweise ja, teilweise nein. Bei Britcore ist es aber auch so, für mich irgendwie gewesen, also ich habe das geliebt und alles und haben wir ja auch selber gemacht mit Hamburg Hardcore und so. Und aber das waren halt oft Platten, die habe ich jahrelang nicht angefasst. Die standen ja. Da, was weiß ich, The Criminal Minds oder so. Tales from the Wasteland, eine meiner Lieblings-Britcore-Platten eigentlich. So, die habe ich seit Jahren nicht angefasst. Ein Kollege von mir liebt Britcore bis heute. Der fährt auch durch halb Deutschland, um sich irgendwelche Auftritte von diesen Überbleibseln da anzugucken und so. Also ich finde das fürchterlich.
Du, ich war auch bei der Mass Hysteria Jam in Hamburg. Dich habe ich nicht gesehen.
Nee, da wirst du mich auch nicht sehen. Aber also damit habe ich nicht mehr so viel verbunden und ich fand da halt auch jetzt mal Criminal Minds ein bisschen außen vor gelassen, aber auch so andere Britcore-Platten, die ich verkauft habe, ey, die sind qualitativ so mies gewesen, ey. Was soll ich damit,
Alter? Die sind nicht gut gemischt,
ne? Ja, und die sind einfach, das war halt so Sturm- und Drangzeit früher, da war ich, was weiß ich, 13, 14, 15, 16 oder so, da habe ich das gekauft und das habe ich nie wieder angefasst, so First Frontal Assault oder so, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Natürlich.
Atomic Air Raid oder
ja,
so eine
ja.
Kacke, ey, dann kommt irgendjemand, gut, die ist jetzt nicht so teuer, aber auch so Total Fiasco habe ich zum Beispiel auch verkauft, so, das ist dann schon ein Schatz, würde ich behaupten, so die Britcore-Fans kriegen jetzt wahrscheinlich eine Keule. Die habe ich, ein Freund von mir, der liebt das, bei dem war das viel besser aufgehoben als bei mir. Ich habe für die Platten 3 Pfund oder so stellenweise bezahlt, Alter, und die haben mir, ich habe 100 Mark oder so stellenweise pro Maxi bekommen und ich dachte mir so, ey, komm, was soll das, Alter?
Glaubst du, der Sound kommt nochmal zurück?
Ist er doch, aber ist er, aber in so Abwandlungen ja schon. Also ich würde ja schon behaupten, dass so Dinge wie Grime und so, die haben alle Britcore als Fuß, zumindest so gewisse Sachen wie Demon Boys oder so.
Weißt naja, du? Wenn es so um, wenn wir jetzt über sowas wie Energie und Druck sprechen, mhm, würde ich dir zustimmen, also in die Schnauze. Weil das ist ja häufig auch so ein Punkt, dass viele Leute, wenn sie Rap-Musik hören, dann sagen sie, boah, das ist total hart, dann hört man sich das mal genau an und sagt, okay, die Musik ist eigentlich eher smooth. Der redet zwar davon, dass er dich erschießt und deswegen sagst du, das ist hart, aber die Musik ist eigentlich nicht hart. Mhm. Und wenn man dann über harte Musik spricht, dann lande ich nämlich bei sowas wie Public Enemy oder eben Britcore, die logische Fortsetzung von Public Enemy. Und dann lande ich da irgendwann tatsächlich auch bei sowas wie Dubstep, Trap und Elektro und Grime, wo einfach die Musik druckvoll ist und ob der da nun über Blumen drüber rappt oder über Leute abschießen, die Musik alleine ist schon ein Gewaltakt. Ja. Und also, das fehlt mir manchmal ein bisschen, nämlich im deutschen Rap. Dieses, die Musik brutal ist, das fehlt mir manchmal. Die Musik ist im Deutschrap sehr häufig smooth oder eben so düster, melancholisch, aber dass mal die Musik aggressiv ist, das passiert selten.
Ab dem Moment, wenn Drake mal so ein Lied macht, haben wir das auch in Deutschland. Da seid ihr mal sowas von sicher.
Oh, Drake auf Public Enemy Beats, ja.
Kannst du da nicht mal was veranlassen so mit deinen...
Aber woran glaubt ihr, liegt so? Woran könnte sowas liegen? Warum ist,
weil die Leute, die hier sowas machen, wahrscheinlich nicht so damit sozialisiert sind.
Aber in den Staaten ist auch wenig brutale Musik am Start.
Ja, ich meine, es gab ja, also als ich so auf meinem Britcore-Film war, gab es so vereinzelt Sachen aus den USA, die so ein bisschen in die Richtung irgendwie Consolidated oder so zum Beispiel. Kannst du die?
Natürlich.
Und vielleicht auch Paris sogar so ein bisschen.
Und Meatbeat Manifesto.
Habe ich auch eine Platte von zu Hause, aber ich weiß nicht, wie die klingt. So grau mit rosa einer Schrift auf dem Cover. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, warum das in den USA so, das war halt ein England-Ding, ich weiß nicht genau warum. Ja, vielleicht, weil in England mehr Musikstile miteinander verschmolzen sind als in den USA. In den USA hat doch Rap vor allem auf Soul, Funk und Jazz basiert und auf Elektro dann davor und danach.
Aber guck mal, es ist für mich eine logische Konsequenz, wenn man sich mit Public Enemy auseinandersetzt. Es ist für mich eine logische Konsequenz aus Funk, also Funk ist schnell und energievoll und wenn du dann halt ein bisschen Lärm drauf machst, man könnte jetzt auch mit so kommen, so mit die, wenn du in New York wohnst, hörst du ja auch die ganze Zeit aufgrund der Architektur dieser Stadt, hörst du die ganze Zeit die Polizeisirenen so, das ist alles, das würde dann so in die Musik einfließen. Ich glaube aber hauptsächlich die Aggression, also da sind wütende Leute und die wollen auch wütende Musik, die dir in die Fresse schlägt. Man stellt noch Leute mit Uzis auf die Bühne, die da rummarschieren, wie in Militärstyle und so. Das ist ja insgesamt konzeptioniert und sich so ausgedacht. Und dass das sowas nach England schwappt und geil gefunden wird, das verstehe ich auch alles. Aber die Frage ist, gibt es heute noch wütende Rapper und deren logische Konsequenz wäre, auch wütende Musik unter ihre wütenden Raps zu packen? Oder ist alles so glatt gebügelt, dass wir lieber im Club versuchen, das, was vor der Tür uns wütend machen könnte, zu verdrängen?
Ich würde eher andersrum oder sagen, dass das, was früher wütend war, ja eben deshalb der Grund war, warum Rap nicht in den Clubs gespielt wurde. Und jetzt passiert es ja deshalb.
Glücklich, weil sie im Club sind, das reicht schon. Dass vor der Tür immer noch Leute erschossen werden bei Polizeikontrollen, ist egal.
Das ist halt durchaus. Ja. Es gibt auf jeden Fall einige Punkte, die da so ein bisschen dafür sprechen, weil dieses ganze Britcore-Zeug war ja für Frauen völlig unzugänglich. Mhm. Und wir brauchen uns da nichts vorzumachen.
Okay, also wer wütend ist, hat keinen Sex. Können wir das auf die Formel runterbrechen?
Ja, all diese Musik ist doch nichts wert.
Was soll denn der bezahlt dafür?
Wenn die Frauen nicht dabei sind, ist doch die ganze Mucke gar nichts wert.
Ja, aber das heißt ja wirklich, wer wütend ist.
Beziehungsweise wird dann zu einer Einbahnstraße.
Aber okay, wir halten nochmal fest, wer wütend ist, hat keinen Sex. Also sofern er die Wut äußert.
Das sei denn, er bezahlt dafür.
Und das würde wiederum dafür sprechen, dass Musik eben dann doch zur intergeschlechtlichen Austausch hauptsächlich genutzt
wird. Du hast vorhin erzählt, Bilbo, das hatte keinen Bock mehr mit Bauarbeiter Swag, die Bräute anzugraben. Der wollte Musiker werden.
Das würde aber bedeuten, dass Musik wahnsinnig, und wir sind jetzt hier in ganz krassen Klischees, ich bin mir darüber bewusst, ihr bestimmt auch. Ich möchte es nur, dass die Zuhörer auch wissen, wir sind uns darüber bewusst. Aber das würde ja bedeuten, dass Musik wahnsinnig, von Männern gemacht, wahnsinnig schwanzgetrieben ist.
Bill Withers früher auf.
Jetzt mal ganz kurz dieses ganze Klischee-Gelaber außen vor. Ich könnte mir vorstellen, ich habe es nie überprüft, aber ich würde sogar wetten, mindestens 70% derjenigen, die Musik schreiben, der Musikautoren, sind doch Typen, oder nicht? So, warum ist denn das so? Also, oder würdest du sagen, das ist Quatsch?
Also, wir sind jetzt in so, ich könnte jetzt so Sarrazin-mäßig mit so Genetik-Dingern kommen, in dem, also so ähnlich bescheuerten Aussagen, weil ich habe irgendwo mal, irgendwer hat mir mal erzählt, dass Kunst eigentlich nur von, und jetzt kommt das Allerbeste, von den schwachen Männchen entwickelt wurde, um die Aufmerksamkeit bei den Weibchen, wir reden jetzt über Neandertaler einer Höhle mäßig, um die Aufmerksamkeit zu erregen, deswegen hat sich Humor entwickelt, Kunst und so weiter, weil die kräftigen Männchen, die das gute Essen nach Hause gebracht haben und die eigentliche Aufmerksamkeit...
Die haben die fetten Tiere erlegt.
Genau. Die haben, die hatten nicht nötig, Kunst zu entwickeln, weil sie die Weibchen so schon gekriegt haben. Und die schwachen Männchen mussten Kunst entwickeln, damit man ums Feuer
tanzt. Hey, ihr lacht jetzt darüber, aber ey, ich halte das für vollkommen möglich.
Ja, total, aber ich projiziere das gerade auf die deutsche Rap-Szene.
Und ja, eben, das tue ich ja auch gerade.
Damit habe ich nichts zu tun.
Es ist ja wirklich so, dass wenn du viele männliche Musiker fragst, warum sie angefangen haben, sich für Musik zu interessieren, dass häufig der Satz kommt, ja, ich wollte irgendwie Kontakt zu Frauen haben, bewundert werden und so. Das spielt bei vielen rein. Aber die eigentliche Frage, um die Klischees mal zu verlassen, ist Musik penisgesteuert, würde in diesem Fall mit ja beantwortet. Aber was ist der Grund für Frauen, Musik zu machen? Ich habe noch nie von einer Frau gehört, dass sie gesagt hat, ich mache Musik, weil ich möchte gerne mit Männern Kontakt haben.
Nee, die wollen alle mal berühmt werden und vielleicht, natürlich, das ist auch, die wollen berühmt werden und wie Prinzessinnen angestrahlt. Alle
das glaube ich nicht.
Doch, 100%. Ich habe jetzt... Ja, ich
mein, also so eine Annette Humpe oder so wird doch wohl andere Motive gehabt haben,
Alter, als sie begonnen hat. Oder mit Annette Humpe.
Ja, wir brauchen ja große Beispiele, so die kleinen sind
auch unwichtig. Auch die will beklatscht werden.
Das ist aber die Frage.
Wir reden ja immer noch davon, will sie im Vordergrund stehen oder will sie im Hintergrund
haben
stehen?
Haben Frauen reinere Motive, Musik zu machen als Männer?
Reinere?
Boah, ich sag mal, du...
Weißt du, das ist ja...
Das ist nur rein, ist ein gutes Wort. Ich wollte es einfach nur
wiederholen. Rein in Form von deiner Lehre, die du dazu gibst.
Nein, wir sprechen ja auch über sowas wie Moral. Wenn jemand wirklich aus seinem penisgesteuerten Sinn losgeht und Musik macht, ist ja die Frage, also ja, der, entweder du machst Musik, weil du Bock hast, Musik zu machen, oder weil du Pussy willst. Wenn du Pussy willst, kannst du auch was anderes machen.
Diese Idee meint ja erstmal nur das große Ganze. Da gibt es ja dann wahrscheinlich sowieso sehr viele Ausnahmen. Und ich würde schon sagen, also was weiß ich, so eine Annette Humpe, die will ja gar nicht im Vordergrund stehen. Wollte sie das früher? Ich bin da gar nicht so genau informiert.
Aber frag doch mal Beyoncé.
Ja, okay. Scheiße.
Ich habe aber zumindest, aber jetzt mal ernsthaft, wenn du dir Interviews mit Künstlerinnen durchliest, habe ich noch nie so einen Satz gelesen. Ich mache Musik, um Männer kennenzulernen.
Aber der notgeile Musikjournalist wird dir auch nicht diese Frage stellen. Oder habt ihr jemals... Moment. Hast du eine Rapperin schon mal interviewt? Hast du eine Rapperin interviewt und du hast sie ernsthaft in diese Richtung mal versucht,
nein,
zur Rede zu stellen?
Nein, habt ihr nicht? Die Typen, die das in Interviews sagen, sagen es ja auch an der Stelle, wo es darum geht, wie bist du zur Musik gekommen, warum hast du angefangen? Da wird ja nicht gefragt, sag mal, hast du eigentlich auch wegen Muschis angefangen, Musik zu machen? Das sagt ja auch keiner. So, das plumpst aus dem raus.
Kann das ja durch Fragestellung schon so ein bisschen implizieren, dass es
das hat. Das fragt man weder dem einen noch dem anderen. Und das wird auch keiner vernünftig beantworten, es sei denn, er hat so dicke Eier, dass ihm scheißegal ist, was über ihn gedacht wird, weil das ja jede Art von künstlerischer Qualität in den Hintergrund schiebt.
Ich will nur sagen, es plumpst aus.
Natürlich.
Das ist nur eine Frage fürs Motiv und den Antrieb, aber das sagt
ja lange nicht über die Qualität aus. Natürlich, wenn ich sage, yo, ich mach's eigentlich nur wegen den Bitches, dann nimmt doch keiner mehr deine Mucke, Vance.
Also das, man muss im Übrigen sagen, das gilt ja auch nicht nur für Musiker. Ich kenne solche Aussagen auch von Breakdancern.
Ja, und auch Maler. Also nicht Graffiti, sondern auch...
Immer Fame, immer. Das ist doch das Gleiche. Das
also dann, okay, wenn wir das jetzt mal weg einfach von dem Sexuellen beziehen, dann geht es eigentlich immer um Anerkennung, Ruhm. Ich möchte
aber das
gesehen
Männchen,
werden.
Das Männchen wie Weibchen, 100%.
Ja, das glaube ich auch. Ich möchte gesehen
egal
werden. Aber gesehen werden heißt bei Männern offensichtlich gesehen werden von Frauen, um in Kontakt kommen
ja
zu
nicht,
können.
Ja, logischerweise.
Ja, natürlich freuen sie sich auch über Respekt vom eigenen Geschlecht.
Natürlich. Und das gilt, was gilt bei Frauen
wunderbare,
ganz
wunderbare...
Gay-Note Überleitung auf die deutsche Hip-Hop-Szene, meinst
du? Ist eigentlich... Ist
no
das,
homo.
Es gibt ja diesen super Track von Savage, Homo Fox, wo es ja genau um so eine Thematik
geht. Die Typen, die ihn voll labern.
Genau. Das würde mich jetzt mal interessieren, hat es für euch eine homosexuelle Komponente, dieses Stardom-Getue von Männern unter Männern so?
Ja, natürlich.
Ja, hat das eine homosexuelle Note für dich?
Ja, wahrscheinlich ein bisschen.
Was jetzt auch nicht schlimm wäre, muss man auch mal dazu sagen. Ja?
Wenn man das so beobachtet, ja? Wenn man das so beobachtet, ja, ich mir fehlt jetzt, ich habe leider keinen weiteren Satz, den ich da jetzt irgendwie, fällt mir nichts zu ein. Ich würde gerne sagen, ja, einfach nur so, weil es Bock bringt, das zu sagen. Aber ich habe keinen weiteren Satz dazu, leider.
Was auch,
also ganz kurz, sorry, ganz kurz, wenn man das beobachtet, hat das schon was so Homo-mäßiges.
Nee, aber das war warte, ein Satz muss ich dazu sagen. Ich thematisiere es nur deshalb, weil ja die Homophobie so extrem weit verbreitet ist und es mich manchmal wundert, wie Männer sich gegenüber Männern verhalten, wenn halt dieses Star, dieses Gefälle plötzlich da ist. Ich stehe jetzt diesem Star gegenüber und Männer, die sagen, ich bin nicht schwul, sich in der Sekunde verhalten wie in einem Liebesritual, ja. Es geht am Ende ja doch.
Wieso? Aber nur weil du ein Vorbild hast, heißt es doch nicht, dass du schwul bist.
Nein, ich will nur sagen, diese Leute, wenn sie homophob sind, können sie trotzdem auch diese Ebene haben, wo es schon um sowas wie Liebes. Es geht um.
Aber es kann auch Liebe zwischen Männern geben, ohne dass man von schwul redet.
Natürlich gibt's das.
Nochmal ganz kurz, wenn man das beobachtet, ja? Also ich war jetzt zwar schon lange nicht mehr beim Splash, aber wenn ich daran denke, wie das da früher Backstage war.
Wie kommst du jetzt von dieser Diskussion?
Nein, pass auf. Ich will nur sagen, dieses Herumstolziere im Backstage-Bereich, ob das nur beim Splash war oder auch nur hier in Hamburg bei irgendeinem Konzert oder irgendwas, ja? Da kommen noch auf 50 Typen maximal 5 Frauen, die da mit dabei sind irgendwie. Und trotzdem ziehen die alle ganz krass so ihre Gockelshow ab.
Guck mal,
das hat doch schon ein bisschen was Homo-mäßiges.
Ich will nur etwas, was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen will, ist genauso wie du sagst, es gibt ja auch eine nicht-homosexuelle Liebe zwischen Männern, das ist nämlich vollkommen normal, will ich damit sagen, den Widerspruch aufzeigen, dass für mich eine homosexuelle Liebe unter Männern auch vollkommen normal ist. Das ist, warte mal, das ist für mich jetzt nichts Ungewöhnliches. Es wird von vielen Leuten, es wird von vielen Leuten nämlich als ungewöhnlich angesehen. Deswegen sind sie homophob.
Ja.
Und deswegen finde ich es widersprüchlich, wenn für sie eine Form von Liebe unter Männern akzeptabel ist und eine andere nicht. Das will ich damit sagen. So wie es völlig normal ist zu sagen, du bist mein Homie, mein Bruder, ich liebe dich. Finde ich es auch nicht ungewöhnlich, wenn du und ich eine Homo-Liebe hätten. Ja, das ist
Konjunktiv
auch normal.
Wohlgemerkt.
Ja, da müsstest du ein bisschen hübscher sein und vielleicht noch mal, vielleicht könntest du mal eine Runde trainieren gehen, dann können wir noch mal reden. Aber alles gut. Ich finde Männer generell unattraktiv. Du kannst nichts machen.
Ich bin schwer schockiert gerade.
So, wir sind ja zu dem Thema gekommen, weil wir über Härte in Musik geredet haben und über die Frage, ob so ein Stil wie Britcore theoretisch nochmal zurückkommen konnte.
Bestimmt irgendwann mal, aber hältst du es für realistisch?
Nee, glaube ich nicht. Also es gibt ja noch so Überbleibsel, ne, und alles, aber auch da, das ist so ähnlich wie irgendwie mit und auch Leute, die jetzt irgendwann vor ein paar Jahren angefangen haben. Ich meine, Britcore war interessant, was weiß ich, von 1990 bis 95 oder irgendwie so, fand ich zumindest. Da kamen auch irgendwie, glaube ich, alle wichtigen Platten raus, so vielleicht noch ein bisschen Ende der 80er, aber ich glaube, so ab 95 war dann irgendwann Schluss.
Oh, ey, für mich war schon 92 Schluss, als sie angefangen haben. So,
nein, also ein Gunshot-Album und so, wann kam denn das, 94 oder 95?
Doch, das, ja, aber das waren ja alte Sachen. Relativ spät. Das waren ja alte Sachen dann schon. Also ab der Sekunde, wo die Engländer angefangen haben, Onyx und MOP und sowas nachzumachen, hatte ich keine Lust mehr. Ja. So dieser Shout-Style und dann die Beats auch von der
so
Geschwindigkeit.
Wie das zweite Sun of Noise Album.
Ja, so, nee, da waren zwei coole Stücke drauf, der Rest war so, nee, komm, da höre ich lieber Ami-Rap.
Ja, total. Aber also nochmal, ich glaube nicht, dass es zurückkommt. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Es gibt ja auch heute noch Leute, die machen das weiter. Auch Leute, die damals gar nicht dabei waren, sondern das auch erst so später machen. So
du, und die Jungs hier, Hideous Newcom?
Aber oder? Die waren ja auch schon früher da.
Ja, ja, aber ich habe ja vor 2 Jahren einen Auftritt gesehen. Mhm. Ich glaube, es waren Hideous Newcom.
Kann gut sein, so Zwillinge sind das. Also kann auch sein, dass nur einer von den beiden auf der Bühne war oder was weiß ich.
Hideous Newcom und
sag mal.
Mental Disorder. Ja. Die habe ich, glaube ich, live gesehen vor 2-3 Jahren.
Ja.
Alter, als wäre 20 Jahre nichts passiert.
Ja, aber die Beats, haben ja nie weitergemacht,
ey, Beats,
oder?
Doch, Beats, Style, Sound, straight up 94.
Okay.
Als wäre nichts passiert. Überkrass.
Krass.
Ich stehe da so und gucke, das Einzige, was sich verändert hat, sind die Frisuren.
Ja, aber das ist doch auch wieder nur so, diese Veranstaltung, diese Mass Hysteria-Geschichte oder was, das gibt's doch auch nur, weil Leute, die damals da waren und die heute halt ganz gerne noch mit den alten Kollegen von früher da dann nochmal so hingehen, und die machen ja es möglich, dadurch, dass sie da hinkommen und Eintritt bezahlen, dass eben diese alten Haudegen sich dann nochmal hinstellen können. Es geht doch nur um Erinnerungen.
Alles gut, ich will nur sagen, die haben da ihr aktuelles Album gespielt und da ist soundtechnisch straight up. Ja. Und ich, das ist überhaupt kein Diss, denn ich stehe ja auch auf Deptones. Mhm. Und da sind wir, da schließt sich kurz der Kreis zu dem, was wir vorhin gesagt haben, weil ich habe irgendwann ja dann doch mal Funk-Musik gemacht und da war mein größtes Ziel, den originären Garagensound hinzukriegen, und habe ja da irgendwie, glaube ich, ein Jahr lang dran geforscht, wie ich diesen kaputten 70er-Jahres-Sound mit den Mitteln von heute kreieren kann. Mhm. So wie halt heute versuchen Kids diesen 90er-Hip-Hop-Sound zu emulieren, und da ist ja der Punkt, dass ihnen das häufig meiner Meinung nach nicht gelingt, weil eben ihnen so viele Dinge, die für den Sound in New York mitverantwortlich waren, fehlen. Also vom Engineer über die Bandmaschine zu den Kompressoren und den Mischpulten, das ist alles nicht da, und der Sampler alleine macht es halt nicht. Also, da fehlt was. Mhm. Aber sozusagen dieses, eine Soundästhetik sich zu picken und sie zu zelebrieren. Ich meine, Amy Winehouse ist das ist ja auch von Deptone Records die Houseband gewesen, die ihr dieses zweite Album eingespielt hat. Und jetzt kommt Mark Ronson mit dem 80er-Sound. Hier mit Mark Ronson, die Nummer, Uptown Funk war 14 Wochen lang die Nummer 1 in den USA. 14 Wochen, eine 80er-Jahre-Funk-Boogie-Nummer.
Aber liegt das daran, dass sie so klingt, wie sie klingt, oder liegt das daran, weil es einfach ein geiler Song ist?
Das ist eine interessante Frage.
Weil ich glaube nämlich, ganz kurz, also was, ich kann das immer nicht so ganz verstehen. Ich kann zwar nachvollziehen, warum man sich dafür interessiert, wie früher Lieder aufgenommen wurden und wie halt so gewisse Lo-Fi-Klänge und so weiter entstanden sind und so weiter. Aber ich denke mir oft, die meisten dieser Bands würden nicht so klingen, hätten sie bessere Möglichkeiten gehabt, die halt heute dafür so krass
vergöttert
werden oder irgendwas.
Das ist das Kranke daran.
Das war, die mussten das machen, weil sie hatten keine andere Chance. Sonst hätte es ihre Mucke nicht gegeben.
Alles, was ihnen möglich war, war dieser Rotz.
Und heute kommen dann halt so Leute, so die all das theoretisch haben, was die nicht gehabt hatten und was die aber gerne gehabt hätten, und versuchen damit dann wieder dahin zu kommen. Das ist doch irgendwie völlig absurd. Warum nimmst du denn nicht jetzt so ein 10-Euro-Mikrofon aus dem Spielzeugladen, womit du irgendwie deine Kinder rumspielen lassen würdest normalerweise, und nimmst das denn damit auf mit irgendeinem Kassettenrekorder und hier und da und so?
Hast du gerade gefragt, warum?
Oder machst du das?
Das war Teil, also als ich diese Funkband recorded habe, war das Teil der Ästhetik, dass ich nicht 10 Euro, 5 Euro oder weniger Mikros von Konrad, dynamische Assi-Mikros aus Plastik, und selbst die klangen noch zu gut. Also selbst da musstest du noch nachmanipulieren, und das ist halt, die haben ja das beste Equipment mehr oder weniger in den 60ern und 70ern benutzt, um das zu recorden, und heute hat das billigste Drecks Mikro schon eine bessere Quali als das. Ist das alleine ist ja auch schon irgendwie faszinierend, aber du hast das angesprochen, wenn die Möglichkeit gehabt hätten in den 70ern, hätten die gerne besser recorded.
Ja, also glaube ich, ne? Das ist ja nur eine Theorie, aber ich
glaube, bei vielen glaube ich, dass das auch so ist. Als sie dann besser recorden konnten, haben sie es auf jeden Fall getan. Ja. Also nimm dir mal als Beispiel den Bob James, der ohne mit der Wimper zu zucken sein Wurlitzer oder sein Fender Rhodes E-Piano, ein entscheidender Faktor in vielen seiner Lieder, ohne mit der Wimper zu zucken Anfang der 80er gegen einen DX7 Synthesizer ausgetauscht hat, der mit FM-Synthese so eine klirrende, eklige E-Piano-Emulation gemacht hat, die zum Kotzen für mich eigentlich war. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, ihn hat es ja gar nicht interessiert. Ich habe mich mal mit ihm darüber unterhalten, weil ihm geht es um die Noten, die er spielt. Richtig. Und nicht um den Klang. Das ist so wie David Axelrod, der hat mal in einem Interview Kompliment bekommen für seine Drums und den Sound und so. Und dann war der ganz empört und hat gesagt, wieso Sound? Damit habe ich nichts zu tun gehabt. Das war die Aufgabe des Engineers.
Ja, na klar.
So, das heißt, das war eh schon unnütze, niedere Arbeit, die jemand anders gemacht hat. Er war für das Arrangement und die Produktion zuständig, und es hatte nichts mit dem Klang zu tun, was eigentlich für uns heute mit der Sichtweise auch wieder krank ist. Und der Aspekt dabei ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, der zum Beispiel in der Rechtsprechung überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass die Möglichkeit, Klänge aufzuzeichnen, dadurch zu konservieren, mitverantwortlich ist für extrem viele musikalische Genreentwicklungen. Also Beispiel, stell dir mal Dubstep ohne die Wobble Basses vor, ist schwer, geht so nicht.
Ja, ja.
Und das heißt, die jeweilige Möglichkeit, Klänge zur Verfügung zu stellen, mit denen man arbeiten kann, und da kommt natürlich irgendwann Sampling ins Spiel, sorgt dafür, dass sich aus Klang heraus neue Musikgenres entwickeln, die ohne musikalisch, also ohne Aufzeichnungsmöglichkeit nie entstanden wären. Mhm. Wenn du dir anguckst, die Entwicklung der Musikgeschichte vor der Aufzeichnung über Schallplatten und so weiter und so fort, ist relativ rudimentär. Da hast du dann deine Blues, deine Country und so weiter, und die haben sich nicht extrem krass weiterentwickelt.
Ja.
Und ab der Möglichkeit, Musik aufzuzeichnen, hast du plötzlich wahnsinnig viele neue Genreentwicklungen, weil plötzlich dann Jazz auch in die hintergelegensten Orte
getragen wird. Natürlich, es war auch so eine Demokratisierung. So. Es war zugänglicher, du musstest nicht mehr ein Konzert besuchen oder dir eine Band ins Haus kommen
die lassen. Die Musikinformation konnte um den Planeten wandern und an Orte kommen, wo sie nie hätte hinkommen können, wenn es nicht aufgezeichnet gewesen wäre. Und das ist ein Aspekt, der in der Rechtsprechung sehr häufig, finde ich, unterschlagen wird, weil du ja nämlich verklagt wirst auf die Noten, also die Melodie.
Das schon, daran habe ich auch eben gerade gedacht. Man kann sich Sound auf jeden Fall nicht urheberrechtlich schützen lassen.
Da sind wir plötzlich bei diesem Pharrell Williams-Urteil.
Ah, aber come on, Alter, das...
Die haben Recht bekommen, obwohl...
Die Marvin Gaye-Kinder haben Recht bekommen.
Die Marvin Gaye-Kinder haben Recht bekommen, obwohl das Ding nur klanglich angelehnt ist. Also ein Sound-alike, haben wir auch schon heute drüber gesprochen.
Ja, der Groove ist aber auch schon...
Ja, du kannst aber auch keinen Groove rechtlich sichern.
Aber wenn, ich hab's jetzt nicht genau
gelesen. Und die Cowbell, ich habe die verglichen, die Cowbell, es ist ein total anderes Pattern. Es ist nicht... Okay,
und was ist mit der Bassline?
Die Bassline ist auch anders.
Sicher? Also nicht mal dieselben
Töne? Die Stücke sind vollkommen voneinander entfernt. Sie klingen ähnlich, sie machen ein ähnliches Gefühl, aber es sind unterschiedliche Kompositionen. Und sie haben trotzdem Recht bekommen.
Ja, ich weiß, das habe ich gelesen. Ich habe mir das danach auch nochmal angehört und dachte so, ja gut, kann ich irgendwie verstehen.
Nein, es ist krank.
Aber
es ist wirklich krank.
Müsste ich mir dann vielleicht nochmal anhören.
Wenn du wirklich A-B-Vergleich machst, es ist unterschiedlich. Es ist, wie gesagt, selbe Gefühl, selbe Klang, aber es sind andere Noten.
Und wieso kämpfen sie nicht gegen an? Aus Respekt vor dem Erbe von Marvin Gaye?
Nee. Sie werden auf... Also wenn sie
da
nicht
gehen so ein paar Millionen.
Wenn sie nicht in Revision gehen, sind sie behämmert.
Ja.
Was denn, Nico? Kannst du sehen, wie viel wir schon geredet haben?
Über zwei Stunden.
Ernsthaft? Ja. Also kam mir gar nicht so vor.